Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam.
Dem Podcast, dem weltbekannten Podcast, in dem wir eure Themen auf kleinen Zetteln ziehen und dann darüber sprechen.
Jacko, ist das lang ersehnte 3-2-3-1-2 Lübbecke-Wochenende dieses Wochenende. Es findet der Blasheimer Markt statt. Und wir sagen es ja schon ganz häufig, wir haben es schon ganz häufig gesagt, das ist eine Kirmes, die unser Herz erwärmt. Und da gehen wir heute hin, also diese Woche hin. Wir waren quasi da, wenn dieser Podcast schon ausgestrahlt wurde.
Ja, das ist, genau. Also nächste Woche werden Sam und ich, hopefully, warte, ich muss kurz hier drauf klopfen.
Ich mach mit.
Das ist ein Ikea-Schrank. Ich hoffe, das wirklich hat was mit Holz zu tun. da sein und euch dann nächste Woche berichten, wie es war. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr freudig aufgeregt, sehr neugierig. Ich habe auch ein bisschen Angst, weil es, also ihr müsst euch das so vorstellen. Wir haben das ja, glaube ich, schon mal erzählt. Wir kommen aus einer Kleinstadt, da passiert nichts. Ne, wie alle Menschen, die auf dem Dorf leben, das ist so, oh Gott, wann ist endlich dieses Schützenfest, wo diese alten 50-jährigen Männer rumlaufen, weil da ist laut Musik. Wann ist das endlich wieder so? Ein bisschen ist das bei uns. Und dann ist halt einmal im Jahr diese riesengroße Kirmes, die auch wirklich groß ist, ne? Also habe ich jetzt so mal gecheckt, ja. Als ich aus Lübbecke weggezogen bin, dass ich gecheckt habe, ah, okay, auch wenn du so in Großstädten oder sowas bist, die Kirmisse, ist das der Plural?
Ich sag Kirmisse. Kirmi ist
die Kirmis. Ah, das ist bestimmt auch wieder so ein Wort, was man ganz, wo, bei uns sagt man Kirmes und wahrscheinlich heißt es wieder Kirmes, ne?
Nee. Ach so, ach, weil man das so anders ausspricht.
Gegen Kirche und Kirche.
Geschichte. Ach ja, das 14. Verstehe ich heute nicht.
Ja, das ist Hochdeutsch. Wir haben so ein krasses I bei uns. Naja, auf jeden Fall ist es halt voll das Ding. Ne, da sind dann halt irgendwie wirklich so, es gibt ja immer diese Fahrgeschäfte, ne, also Riesenrad, Autoscooter,
Breakdancer,
Rollover, Breakdancer,
Schmetterling,
Speedy Gonzales, Schmetterling, whatever. Da sind schon sehr, sehr viele am Start und dann gibt es aber auch natürlich immer diese Festzelte, ne, wie so typisch zeltfestmäßig. Und da haben wir, glaube ich, vier Stück auf der gesamten Kirmes. Also es ist nicht mal wie bei anderen, dass da mal ein Zelt ist, sondern es sind vier richtig große, es sind auch nicht kleine Zelte. Also ein Zelt ist manchmal so, ist so groß wie auf manchen Feiern drei Zelte.
Die ganze Feier.
Weißt du,
ja.
Was ich meine?
Ja,
also das ist wirklich, wirklich richtig riesig. Und als jugendliche Person.
War das Highlight des Jahres?
Ja, also was sind deine ersten, das würde ich jetzt einfach mal gerne vorab wissen, was sind deine ersten Erfahrungen mit dem Blasheimer Markt? Hast du auch so Kindererfahrungen, an die du dich erinnerst?
Ja, also meine Eltern sind da eigentlich immer regelmäßig mit mir hingegangen und ich weiß noch ganz genau, dass meine Mutter, die stand immer so doll auf diese Waffeln und da gab es immer diese Waffeltüten mit so ganz unterschiedlich bunt gemixt, diese Billo-Waffeln, wo dann an die Seiten in Schokolade getaucht sind und die Mitten sind so rosa-weiß gestreift irgendwie und die wollte da immerhin deswegen, das fand sie immer ganz toll. Und mein Papa ist ein kleiner Adrenalin-Junkie und ist dann auch immer mit mir überall reingegangen, das heißt, es war richtig, richtig toll und ich weiß ganz genau, das erste Mal durfte ich ganz alleine hingehen, da war ich 12, glaube ich. Und da bin ich mit meinen Freunden.
Das ist das Besondere, ne?
Was denn? Was ist das Besondere?
Naja, Entschuldigung, dass ich unterbrechen habe. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, jeder Mensch in diesem Umkreis erinnert sich an dieses eine Blasheimer Markt, wo man zum ersten Mal alleine da war.
Voll. Und ich habe ja am 1. Juli Geburtstag und ich habe mein Geburtstagsgeld, habe ich so lange aufgespart, damit ich im 1. September-Wochenende, das ist eine Ewigkeit an Zeit, das Geld auf den Kopf hauen konnte. Ich habe natürlich immer was von meinen Eltern gekriegt und ich wollte mal besonders viel, weil ich ganz viele Fahrgeschäfte ausprobieren wollte. Und das war ein absolutes Highlight. Und das hatte für uns und ich glaube auch wirklich für alle Leute in diesem Kreis, also im Kreis Minden-Lübbecke, alle, die das da abfeiern, hatte das diesen besonderen Hype, weil nach diesem Blasheimer Markt hat für alle dieser Sommer geendet und offiziell wurde die Herbst-Weihnachtszeit eingeleitet, weil es war immer so, dass danach die Weihnachtsschokolade so langsam den Weg in den Supermarkt
und auch das Wetter schlechter wurde. Oft war es am Blasheimer Markt noch so ein Übergang. Du hattest einen Tag Regen, aber der andere Tag war noch halbwegs warm, dass du so im Pullover durch die Gegend rennen konntest abends und danach ist immer das Wetter abgefallen.
Genau, also das hatte wirklich im Kopf vom Wetter, es hatte ganz viele Abschnitte, hat dieses Fest so mit sich gebracht und natürlich auch ganz viele positive Vorfreude, weil du konntest ja schon 4 Wochen im Vorfeld sehen, wie diese Fahrgeschäfte endlich aufgebaut werden und endlich ist diese Zeit im Jahr, an dem du mit deinen Freundinnen jeden Tag quasi auf die Kirmes gehen kannst und Fahrgeschäfte und später dann auch Saufi Saufi und Knutschi Knutschi machen kannst und das hat so ein positives Ding in meinem Herzen abgespeichert und ganz viel Dramatik, ganz, ganz doll viel Dramatik hat sich da auch schon abgespielt, Jaco. Boah.
Ja, das stimmt. Also ich habe wirklich auch ganz, ganz unterschiedliche und auch Erinnerungen mit gemischten Gefühlen. Also einmal natürlich Kind als Erinnerung, wie mir wird schlecht im Fahrgeschäft oder das Essen, ne? Es gab ja immer so typische, ich glaube, jede Familie hatte so typische Favorites, mit denen man dann als Kind groß geworden ist. Wenn man auf den Blasauer Markt geht, dann isst man das. Und das ist auch ganz oft Thema gewesen. Wenn du dann so mit irgendwelchen anderen Leuten oder Familien zusammensitzt in Lübbecke, dass irgendwer sagt, hä, natürlich auf dem Blasauer Markt isst man Champignons. Und dann alle so, was? Nein, da isst man Backfisch. So,
das war nicht so geil. Es gab immer Diskussionen, ja.
Was war das bei euch? Die Waffeln? Hast du noch irgendwas im Kopf?
Paradiesäpfel auch, also oder Früchte, die eingetaucht sind in Schokolade. Und von den herzhaften Sachen, da bin ich immer so geswitcht. Von Pizza zu Backfisch zu, weiß ich nicht, habe ich alles ausprobiert. Champignons mit Knoblauchsoße ist natürlich echt lecker.
Das ist wirklich schon lecker.
Ich möchte dir gerade
was. Bei uns wurde immer der Backfisch gegessen. Entschuldigung.
Ah, ich weiß ganz genau, wie das aussieht. Ich weiß ganz genau, wie das aussieht. Es hatte nämlich einen kleinen Mini-Leuchtturm, das Geschäft.
Genau. Ja, da gibt's 2, aber ich glaube, es ist der mit dem Leuchtturm. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hat mein Vater da so krass drauf geschworen und hat wirklich meine komplette Kindheit lang, hat mein Vater gearbeitet an seinem Backfisch und an seiner Mayonnaise, weil er unbedingt es hinkriegen wollte, dass sein Backfisch die Panade, also die, den er selber macht, die Panade hat, wie entweder der auf dem Blasheimer Markt oder von der Fischbratküche in Minden. Das war wirklich Passion. Meine ganze Kindheit. Ja, wirklich, das war so
voll
krass. Mein
süß.
Vater mochte auch immer voll gerne die Mayonnaise aus so Pommesbuden. Ne? Die haben ja immer so eine ganz spezielle, fette Mayonnaise. Ne? Wölfing in Lübbecke auch. Die hatten, da meinte er immer, die haben die beste Mayonnaise. Ey, meine ganze Kindheit lang war mein Vater auf der Suche nach dieser Mayonnaise, hat sich Metrokarten geholt und sonst irgendwas. Also, das ist unfassbar, was für eine Leidenschaft der versucht hat, an irgendein Original ranzukommen.
Ja, davon habe ich mir auch mal ganz doll profitiert, als er, ich liebe ja Sahne auf Eis, ne? Hab das immer geliebt. Und als ich irgendwann mal bei euch war und da war diese Industriesahne fürs Eis und ich habe die da gehabt. Und ich dachte mir nur so, oh mein Gott, ich bin im Himmel. Wieso bin ich noch nie auf die
nie
Idee
gecheckt.
Gekommen?
Ja, der ist immer in die Metro gefahren und hat sich diese Druck, das sind ja diese Druckkapseln und dann die Industriesahne geholt und sowas. Ich habe es nie gecheckt, weil ich war so ein Kind, wieso kaufen wir nicht einfach im Supermarkt? Da ist Zucker mit beigesetzt, schmeckt viel geiler und ist direkt fertig.
Ja, die mag
ich habe es null verstanden.
Nicht.
Ja, die gab es bei uns nie. Die gab es bei uns nie und da war Zucker mit drin. Das fand ich jetzt persönlich als Kind irgendwie noch mal nicer.
Ja, ich verstehe es. Ja, es ist auf jeden Fall auch eine ganz gewisse Zeitspanne da gewesen, wo ich gesagt habe, ich möchte den Blasauer Markt meiden. Aus verschiedenen Gründen, die kann ich dir gar nicht mehr genauso sagen, aber ich war so, oh, ich will die Leute alle nicht mehr sehen, das reicht mir, ich habe da gar keinen Bock mehr drauf. Und dieses Jahr, und ich glaube, ich war 6 oder länger Jahre nicht da, ist dieser Zeitpunkt, wo ich mich tierisch drauf freue, after Corona und einfach mal da wieder Leute sehen. Und ich habe auch bei Instagram schon mit so alten Bekannten gesprochen, war so, ey, wenn wir uns sehen, dann trinken wir einen. Und ich war so, ich bin voll mit dabei, ich habe richtig Bock.
Ich habe mir auch vorgenommen, ich möchte dieses Jahr keine Ego-Gespräche führen. Das ist nämlich etwas, was ich ziemlich blöd fand eine Zeit lang am Blasauer Markt. Deswegen bin ich da auch nicht mehr so gerne hingegangen, weil immer, wenn ich dann da war, ich mich auf Gespräche eingelassen habe mit Menschen. Das waren meistens Menschen, mit denen ich niemals befreundet war, die mich dann in so ein Gespräch verwickelt haben, irgendwie darüber, wo man wohnt oder was man als zu beruflich macht, und dann musste ich mich irgendwelchen super unangenehmen oder vorurteilsbehafteten Fragen stellen für Menschen, die mich gar nicht gejuckt haben, und weil ich dann irgendwie das Bedürfnis hatte, mich zu verteidigen oder meine Lebensentscheidung mit Selbstständigkeit und sowas, dann hatte ich immer so ein komisches Gefühl, wie ich müsste mich, weißt du, wie ich das meine? Oder ja, so auch so ganz andere Gespräche. Ich hatte auch mal auf dem Lassmann-Markt dann so ein Gespräch mit einem, der dann so, kennst du diese Gespräche mit Menschen, die sich als etwas Besseres fühlen, weil sie nicht mehr in ihrer Heimatstadt wohnen?
Ja, na klar.
So solche Gespräche, weil die ich, also auch wenn ich nicht dort gewohnt habe, fand ich solche Gespräche immer sehr, sehr doof. Und ich habe mir geschworen, dieses Jahr führe ich keine beschissenen Gespräche mit Menschen, mit denen ich eh noch nie befreundet. Ja, dieses Jahr habe ich nur Spaß und unterhalte mich mit Menschen, die ich richtig cool finde.
Das heißt, wir müssten so uns gute Fragen überlegen im Vorfeld, damit man nicht direkt in diesen Smalltalk reinrutscht. So, hey, lang nicht gesehen, wie geht's dir? Gut, okay, was ist dein liebstes Fahrgeschäft und was ist dein Lieblingsessensstand hier? Und
das ist gut, so, im Hier und Jetzt bleiben, gar nicht in dieses Blabla reinkommen. Und auch vor allen Dingen, einfach wenn man jemanden sieht, den man kennt, wo man aber weiß, oh, das könnte eine Unterhaltung werden, da habe ich gar keinen Bock drauf. Einfach mal die Hand heben und grüßen und nicht hingehen und den Arm nehmen und nur weil man jetzt gerade zufällig betrunken auf demselben Zeltfest ist, sich in so ein Gespräch an der Theke verwickeln lassen.
Weißt und was meine? Auch immer ein ganz, ja, ich weiß ganz genau, was du meinst, aber was ich auch cool finde, ist immer lieber einmal mehr Hallo sagen als einmal zu wenig, weil dann baut sich eine Distanz auf und dann fängt dieses komische Hinterrücks an und eher immer sagen so, moin, du bist dir selber gar nicht mehr sicher, erinnert sich diese Person an dich oder weiß sie noch, dass ihr in der 7. Klasse zusammen im Kinderchor wart, keine Ahnung, aber lieber einmal mehr Hallo sagen, weil es tut ja keinem weh am Ende und dann kann man sagen, ey, das war voll nett, freundlich, geil.
Ja, auf jeden Fall, das stimmt, also ich gehe jetzt nicht Leuten aus dem Weg, die ich nicht so gut kenne, das meinte ich gar nicht, aber ich weiß das eigentlich immer schon von vornherein, wenn ich jemanden grüße und auf jemanden zugehe, so wie, oh, das könnte jetzt ein unangenehmes Gespräch werden. Das weiß ich vorher schon.
Ich bin so gespannt, was wir nächste Woche zu berichten haben. Meine Herren.
Das sind ja Leute, mit denen habe ich ja schon, als ich 18, 19 war, solche Gespräche geführt. Weil das Leute sind, die solche Gespräche führen. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ja.
Genau. Aber ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin sehr
ich
gespannt.
Auch. Ich bin gespannt, ob man da Ex-Freunde sieht. Möglicherweise. Mhm. Affären.
Ich glaube, da bin ich sehr. Affären? Ja, Ex-Freunde glaube ich bei mir nicht. Also es gäbe eigentlich nur einen Ex-Freund, der in Frage kommen würde, der in der Nähe wohnt. Und ich glaube, dass der da nicht hingehen würde, weil der da noch nie hingegangen ist. Genau, das wäre auch ein bisschen komisch.
Ich möchte dir noch mal ganz kurz erzählen. Das ist mir eben eingefallen, als du gesagt hast, wann warst du das erste Mal oder die ersten Male alleine da? Ich wurde mal von meinem Vater beim Knutschen erwischt, auf eine ganz ekelhafte Art und Weise. Mit 15 Jahren in etwa war das. Und wir sind da zusammen als Familie hin. Und dann war es aber der Zeitpunkt, wo wir
ihr seid zusammen als Familie dahin. Die Story fängt ja schon schlimm an.
Ja, die war total schlimm. Also ich glaube, er mit meinen Geschwistern, meine Mutter. Die ist immer so nachmittags eher hingegangen, nicht abends. Ne? Und ich bin da halt so frühen Abend, sind wir da hingegangen und habe ich natürlich meine Freundinnen getroffen. Und dann habe ich den Boy getroffen, den ich natürlich total toll fand, mit dem ich immer geknutscht habe. Und dann habe ich den auch da gesehen und dachte so, ey, das ist so schlau, wenn wir uns hinten an diesen, wie heißt es, Trailern, Campingwagen und so, wenn wir uns da irgendwo zwischenstellen und richtig hart rummachen. Haben wir gemacht. Und das war auch schon Heavy Petting, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und das war auch in Ordnung.
Wie alt warst du? Wie alt warst du, dass ich das einordnen kann?
14, 15. So.
Ja, okay.
Ich weiß noch, ich war horny as fuck.
It's a heavy
party. Das erste Mal
time.
In meinem Life. Und ich hatte eine Bluse an, eine Knitterbluse in Schwarz und eine Schlaghose. Ja,
oh mein
so ungefähr
Gott,
war das.
Knitterblusen habe ich komplett vergessen.
Ja, da sind sie wieder. Und dann komme ich da raus. Und ich weiß nicht, wieso früher, wenn ich geknutscht habe, sind meine Lippen immer gefühlt doppelt so groß geworden, wie sie eigentlich sind. Und die waren so dunkler. Ich weiß nicht, was man da früher gemacht hat. Hatte ich lange nicht, auf jeden Fall.
Und dann sich so eingesaugt hat.
Ja, das war so dumm. Und dann sind wir wieder getrennte Wege gegangen. Also der Typ und ich, also wir wurden wirklich nicht so erwischt. Aber meine Bluse war falsch wieder zugeknöpft. Komplett falsch zugeknöpft und ich habe es nicht gecheckt und mein Vater.
Ach so, so Heavy Petting, ihr habt euch auch ein bisschen entkleidet.
Also obenrum war möglicherweise die Bluse aufgeknöpft und die habe ich in meinem in meinem Kopf ganz falsch wieder zugeknöpft und dann hat mein Vater mich gesehen und meinte, Fräulein, wir fahren jetzt nach Hause. jetzt hier vorbei, ein Spielchen. Und du gehst jetzt hier nicht mehr hin. Das gibt's nicht mehr.
Oha!
Fuck.
Spielverderber.
Er hat's einfach so gestellt. Ja, ich muss ja dazu sagen, er ist ja auch noch der strengste Vater des meines Lebens gewesen. Also ich hätte mir keinen strengeren Vater, was das angeht, vorstellen können. Und ich habe natürlich jede Gelegenheit genutzt, um dem nachzugehen. Ist leider aufgeflogen an der Stelle. Ich glaube, das war so mit der ersten Freitag. Das ist Freitag gewesen sein. Und mein ganzes Wochenende war eigentlich ein Blasmarmarkt ausgebucht in meinem Kopf.
Mhm.
Aber ich durfte nichts mehr machen. Ich durfte in meinem Jugendzimmer das restliche Wochenende verbringen. Ich glaube, es gab auch noch ein Gespräch. Es gab auch noch so ein Aufklärungsgespräch wie, du musst dich doch aufheben, bla bla bla, bla bla. Und ich habe einfach nur gedacht, halt's Maul, ich will wieder mit dem rummachen. Das war mega geil. Das waren meine Gedanken, ich schwöre auf alles.
Jetzt muss ich bis nächstes Jahr warten, bis ich hinter das Fahrgeschäft gehen kann.
Ey, richtig dämlich, ne? Hätte ich mal ein bisschen achtsamer meine Bluse wieder zugeknöpft. Ich bin da ja auch rübergelaufen wie der letzte Horst. Ich glaube, ich habe zweifach die Knöpfe falsch zugeknöpft. Also es sah wirklich sehr auffällig aus.
Okay,
war ziemlich dämlich.
Verstehe.
Ja, gut.
Abgefahren. Oh mein Gott. Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht genau, ich glaube, das erste Mal erinnere ich mich so, da war ich, glaube ich, 11. Da bin ich nicht das erste Mal alleine hin. Aber meine Eltern sind abends dahin gegangen und ich bin mit einer Freundin mitgegangen. Und die waren halt im Zelt und wir durften, das war das erste Mal, dass ich sozusagen alleine über den Platz gelaufen bin und einfach nur immer zurückgekommen bin, um zu sagen, dass alles okay ist und um neues Geld abzuholen, ist ja klar.
Ja.
Und der Abend ist mir so heftig positiv in Erinnerung geblieben. Ich habe mich so heftig frei gefühlt, weil das erste Mal war, dass ich so ein Erlebnis alleine haben konnte im Sinne von, dass ich mit einer Freundin da unbeaufsichtigt alles machen konnte, was ich wollte. Das war so aufregend.
Ja,
und
dass das Vertrauen auch da ist, voll schön.
Und meine Eltern waren angetrunken und haben mir so viel Geld gegeben. Also ich bin wirklich alle halbe Stunde dahin und habe neue 20 Euro bekommen. Und wir konnten gefühlt, ich weiß nicht, wie viel Geld es da, oder war das noch Mark?
Ich glaube, es war noch D-Mark. So, ich schwöre auf alles.
Nee, warte, Anne. Ja, das ist auf der Wechsel war 2000, ne? Das kann jetzt so und so gewesen sein. Also als der Euro 2000 eingeführt wurde, war ich 12.
Also es war so knapp.
Knapp auf der Grenze, ich weiß nicht genau. Aber es war auf jeden Fall so, dass ich verhältnismäßig sehr, sehr viel Geld an diesem Abend in die Hand gedrückt bekommen hatte und jedes Mal neues Geld bekommen habe, wenn ich da hingegangen bin. Und ich habe mich wirklich gefühlt wie die reicheste Person der Welt, die einfach alles Geld der Welt bekommt, um so viel den maximalen Spaß zu erleben. Das habe ich vorher noch nie so erlebt. Das ist so heftig gewesen. Da hat wahrscheinlich auch der Alkohol mir in die Tasche gespielt. Aber
ach, da warst du schon, hast du schon richtig gepichelt, oder was?
Nee, aber meine Eltern...
Ach so, deine Eltern, ach so.
Ich glaube, dass das Geld so locker saß, weil meine Eltern angetrunken waren. Und
ja, klar,
dann einfach immer mir noch mehr Geld gegeben haben und gar nicht mehr so überlegt haben, wie viel haben wir der schon gegeben und ist das angebracht, sondern hier, Kind, los, lauf, hier ist viel Geld, geh einfach. So.
Das Problem habe ich jetzt doch schon noch, wenn ich feiern gehe und dann sitzt das Geld so locker, hier so, ich schmeiß eine Runde Shots, so die erste Runde, eine Runde Shots, die zweite und am nächsten Tag denke ich mir so, fuck, warum hast du das getan, du bist so dumm.
Ja, ist bei mir auch.
Wo sind die 50 Euro von gestern Abend um 23 Uhr, die du noch abgehoben hast?
Ist so.
Ja.
Und dann erinnere ich mich an den ersten Nachmittag alleine. Da weiß ich auch noch ganz genau, wie ich mich dafür fertig gemacht habe. Da habe ich so das erste Mal Wimperntusche drauf gemacht. Da war ich, glaube ich, 12. Erste Mal Wimperntusche drauf gemacht, mir so ein bisschen die Augenbrauen nachgemalt und habe mich voll krass gefühlt irgendwie. Und auch schon das erste Mal so Teenager. Da habe ich mich das erste Mal so Teenager gefühlt da. Da weiß ich noch, wie ich am Autoscooter stand. Und da beim Autoscooter fuhr die ganze Zeit vielleicht jemand, den ich gut fand, dem ich auch mal einen Liebesbrief geschrieben habe. Und ich hatte die ganze Zeit, und der saß so cool da drin. Also, oh Gott, ich muss gerade so lachen.
Die coolen Leute sitzen da nicht drin, die stehen da drin mit durchgestreckten Knien, ja.
Genau. Und die fahren die ganze Zeit, die haben unendlich Chips, als würden die das ganze Jahr lang ihr komplettes Taschengeld zurücklegen, um unendlich Chips für den Autoscooter zu fahren. Und quasi dort, das ist, als ob die cooler wären, weil die dort einen festen Wagen gemietet haben. So wirkt das.
Ja.
Und dann war es manchmal so, dass dann so die Coolen an der Seite gehalten haben, um sozusagen eine Chica einzuladen. Weißt du?
Mhm. Dann kannst du da kurz reinspringen.
Konntest da kurz reinspringen und halt mitfahren. Und das war immer so ein voll aufregendes Gefühl, als würde man kurz für 5 Minuten in den Coolness-Himmel aufsteigen. Und dann stand ich da und habe die ganze Zeit gehofft, dass der irgendwann anhält und mich fragt, ob ich in seinen Wagen einsteigen will. Aber es ist niemals passiert. Es ist nie passiert.
Ich fand auch, dass ein sehr krasses Coolheitszeichen auf dem Breakdancer stattfand, wenn die Leute auf diese drehende Plattform draufgesprungen sind, wenn die sich noch ein bisschen dreht. Das war so,
genau.
Ich habe keine Furcht vor gar nichts. Ich gehe da schon drauf, weil ich bin einfach schon erwachsen. Eigentlich gehört mir dieses Fahrgeschäft und ich habe mich gar nichts.
Genau, die sind auch schon so irgendwie feste Mieter da, ne? Also ich gehöre hier zum alten Eisen und ich weiß, wie es läuft.
Ja, richtig. So keine Miene verzucken. Und auch keine Miene verzucken beim Autoscooterfahren. Das war das Wichtigste. Man hat keinen Ausdruck im Gesicht. Man lacht nicht.
Gar nicht.
Man ist einfach total unbeeindruckt.
Richtig, unbeeindruckt von allem. Das war, fand ich auch übrigens krass, immer diese Leute, die beim Breakdancer gearbeitet haben. Die sind da, das Ding hat noch 100 km/h und die sind da draufgesprungen. Dachte ich, Alter, was geht mit euch? Seid ihr Spider-Man oder was? Ja, das stimmt. Das hatte immer so einen Coolness-Faktor. Also das muss ich auch wirklich sagen. Ich glaube so, das erste Mal am Autoscooter oder am Breakdancer stehen mit dieser krassen Musik, da wird ja auch immer diese krasse so Trance-Musik gespielt, die ja auch so ein bisschen so viel Endorphine ausschüttet, so mit so vielen Drops und sowas. Ich glaube, da habe ich das erste Mal so diese krasse Aufregung gespürt. So ein, das macht
ja
sowas das, mit dem Körper, finde ich. Wie
ja, weil
Droge.
Man war ja nicht tanzen, man hat nie laut so Musik gehört und das hat ja schon so einen kleinen Disco-Vibe gehabt, ne?
Genau, und auf einmal hatte ich so ein Gefühl wie, oh mein Gott, irgendwie jetzt beginnt das Leben. Das war irgendwie
plus die ganzen bunten Farben, die so leuchten und blinken und das ist mega krass. Das sind so viele Glücksgefühle in einem. Die Gerüche, die Menschen, die Lautstärke, das Freisein, das Adrenalin. Ja, wie man merkt, sind wir da groß geworden und das war das Highlight des Jahres und das steht uns kurz bevor und ich sag euch, wie es ist. Ich denke darüber nach, was ziehe ich an, Jaco? Also da befinde ich mich und bin so, ich habe nichts anzuziehen. Das ist eine Dramatik, die da entsteht in meinem Gehirn und das hatte ich lange nicht.
Ja, also das Ding ist, man darf halt bei solchen Festlichkeiten, das ist ja jetzt nicht einfach eine Party, wir gehen jetzt nicht in einen Club, ne? Und das bedeutet, du musst ja 2 Dinge beachten. Einmal, wie sehe ich aus? Und aber auch, was ist praktikabel? Weil, wenn ich jetzt hier sage, komm, ich ziehe meine fetten Boots an, dann weiß ich, dass ich nach einer Stunde unfassbare Fußschmerzen habe, weil ich ja die ganze Zeit da durch die Gegend laufe und die Schuhe noch nicht eingelaufen sind. Geht also nicht.
Ja.
Das heißt, es müssen auf jeden Fall, und da, abgesehen von der Bequemlichkeit, die ja auch irgendwie da sein muss, muss man ja auch die Temperatur.
Ja, die Temperatur muss berücksichtigt werden.
Ja. Ja, weil es ist ja so, es gibt draußen und drinnen. Bedeutet, es kann sein, dass, sagen wir jetzt mal, wir kommen da an und auf einmal ist es ganz anders und wir sind im Festzelt und fühlen es vielleicht gar nicht so und haben Bock, da durch die Gegend zu laufen und uns Sachen anzugucken, dann braucht man ein Outfit, das auch Wärme schenken kann. Vielleicht ist aber auch absolute Bierkönig-Ballermann-Stimmung und wir sagen, wir sind sowas von hier Zeltgängerin, dann braucht man noch ein Outfit, das etwas Belüftung schenkt.
Ja, man muss da wirklich gut durchdenken. Es muss ein Zwiebellook sein und es darf nicht belastend sein. Und es soll im Zweifel, wenn was verloren geht, aus welchen Gründen auch immer, man weiß es nie so genau, ist es nicht so schlimm. Also man zieht nicht seine besten Sachen an, aber auch nicht seine schlechtesten Sachen an, sondern es muss der perfekte Idealweg gefunden werden. Und das ist eine wirklich große Herausforderung in meinem Leben, weil ich sehr praktisch
veranlagt bin. Ist eigentlich ja auch die Frage, trägt man jetzt zum Beispiel einen Top mit einer Jacke, also mit so einer, weiß ich nicht, oder ist man ein Pullover-Girl?
Das ist eine gute Frage. Wir werden den Wetterbericht erstens abwarten müssen und zweitens würde ich einfach vorschlagen, Top, Pullover, Jacke, Pullover im Zweifel ausziehen, um die Hüfte binden oder irgendwie irgendwo ranbinden und dann ist man auf einem guten Weg, dann hat man schon fast ein Party-Outfit. Das wäre wieder fürs Zelt ideal.
Ja, aber dann hast du ja auch noch eine Jacke. Was machst du denn mit der Jacke, wenn es richtig warm ist?
Na, das ist ja eher eine leichte Jacke. Ich plane keine dicke Jacke. Ich plane eine sehr, sehr leichte Jacke.
Nee, ich plane auch keine dicke Jacke. Also lieber ein Tucken frieren, als ein Tucken zu sehr schwitzen.
Oh ja, wenn du so eine dicke Jacke tragen musst, auf die du gar keinen Bock hast, Junge, Junge, Junge.
Dann will ich nach Hause. Das geht nicht.
Dazu noch schwitzende Füße.
Puh. Ich weiß ja nicht. So, wir werden das alles herausfinden. Ich muss ja, wir werden das herausfinden. Mein Gott, war das aufregend. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm gerade das Wochenende. Du hast jetzt so voll die Erinnerungen
hochgeholt.
Ja, ich muss aber auch wirklich sagen, wo du es eben gesagt hast, mit dem Rumknutschen hinterm Zelt. Ich habe gerade ganz stark überlegt, ich glaube, ich habe noch nie auf dem Blasheimer Markt rumgeknutscht.
Meine Augen sind gerade richtig weit groß aufgerissen.
Ja, ich erinnere mich, also es kann sein, dass es irgendwas gibt, an das ich mich nicht erinnere, aber ich erinnere mich eigentlich daran, dass ich auf dem Blasheimer Markt meistens entweder unglücklich verliebt war oder einen Crush hatte, den ich aber nicht bekommen habe dann. Ich erinnere mich an einen richtig krassen Korb von meinem Ex-Ex-Ex-Freund, den ich an dem Abend wieder haben wollte, der gesagt hat, ich denke nicht. Das war auch sehr schlimm. Das war aber so ein, ich denke nicht mit uns zwei, aber kannst gerne mit nach Hause kommen. Ja, danke dafür. Ich erinnere mich an so flirty Gespräche. Ich erinnere mich aber auch, keine Beachtung geschenkt bekommen zu haben. Also ich habe auch very dark, lonely emotions, wenn es um den Blasheimer Markt geht, muss ich sagen.
Ja, die fegen wir jetzt alle weg dieses Wochenende, Jaco. Wir fegen die weg und machen die beste Zeit unseres Lebens daraus. Es wird nicht geknutscht, weil das machen wir ja nicht. Aber alle anderen Emotionen werden positiv aufgeweckt, versprochen.
Okay, erweckt. Können wir uns dann richtig einen reinknüllen und dann gehen wir schießen?
Übelst gerne. Ich möchte richtig, richtig dolle gerne Luftballons schießen machen. Also einfach mit diesen Dartpfeilen Luftballons verplatzen. Das macht
mir
so Bock.
Das ist nämlich etwas, was ich noch nie gemacht habe auf dem Blasheimer Markt. Es gab entweder nur Fressen und diese ganzen Fahrgeschäfte machen oder es gab irgendwie sich betrinken. Aber ich bin, glaube ich, noch niemals so angesäuselt darüber gelaufen und habe an diesen komischen Buden Sachen gemacht.
Dosen werfen, Enten fangen, hier schießen, das können wir alles machen, da habe ich richtig, richtig Bock drauf. In dem Alter bin ich auch gerade, weil die Fahrgeschäfte, die schlagen mir alle auf den Magen. Das kann ich leider nicht mehr machen, außer fliegender Teppich möchte ich gerne machen. Hast du Lust, fliegender Teppich mit mir zu machen?
Ich glaube, das darf ich nicht, wegen meinem Rücken. Ich darf nichts, was die Wirbelsäule staucht.
Okay, wir sind ja auch im Alleine-Modus, ich würde das auch alleine machen.
Okay.
Aber du würdest dann unten auf mich warten, oder?
Ich würde überall mitfahren, was für mich so möglich ist. Aber leider, ich liebe ja Fahrgeschäfte. Ich weiß gar nicht, ob ich, das habe ich bestimmt schon mal erzählt. Meine letzten Bandscheibenvorfall, der auch operiert werden musste, habe ich nach dem Heidepark bekommen, weil ich gedacht habe, ich überwinde all meine Ängste und bin in jede fucking Achterbahn mit jedem Looping reingegangen. Und einen Tag später ging die Scheiße los und deswegen.
Nicht zu unterschätzen, diese Fahrgeschäfte und diese Flug- und Fliehkräfte oder wie auch immer das heißt.
Ja, man muss aber dazu sagen, also ich hatte Jahre vorher schon mal einen Bandscheibenvorfall und ich habe dieselbe Bandscheibe quasi damit zerstört, weil ich dumm war. Ich habe einfach nicht mehr drüber nachgedacht und habe die Schilder da nicht gelesen. Da steht auch überall mit, wenn du Probleme mit der Wirbelsäule hast, sollst du das auf gar keinen Fall fahren. Also es ist definitiv meine eigene Schuld und Kopflosigkeit gewesen.
Okay. Verstehe.
Aber also jetzt Leute, die gesund sind und einen ganz gesunden Rücken haben, also ich glaube jetzt nicht, dass das geil ist für die Wirbelsäule, aber ich glaube,
nein, Mann, auch Autoscooter fahren, da hast du ein halbes Schleudertrauma gefühlt, wenn dir da so richtig Vollkraft auf einer reinfährt. Und ich so, ja,
das
geil,
stimmt. Das stimmt. Deswegen für mich, wenn ihr mich ab jetzt im Autoscooter seht, dann werde ich wie die coolen Kids früher mit durchgestrecktem Bein so in der Luft hängen. Weil das wäre für meine Wirbelsäule geil. Wenn ich dann hier gerammt werde, dann knall ich nicht mit meinem Arsch auf den Sitz.
Ob das für deine Knie wiederum geil ist, weiß ich auch nicht.
Ach, ja, aber meine Knie, ich kann keinen Knievorfall kriegen.
Also wir werden das alles checken und nächste Woche berichten, wie der Ausflug auf den 32312 Lübecker Blasheimer Markt sein wird. Und wir werden uns auftakeln und darüber laufen und eine geile Zeit haben.
Ja.
Wow.
Ach, schön. Sam, ich wollte dir übrigens noch etwas vorlesen. Ich habe eine Nachricht bekommen und ich fand sie sehr skandalös und wollte das, ich musste wirklich, also ich fand es schlimm, ich habe Emotionen gehabt, als ich die gelesen habe, weil ich habe ja vor ein paar Folgen, vor 2-3 Folgen von meiner sehr redebedürftigen Vermieterin berichtet.
Ja.
Und daraufhin habe ich super viele Nachrichten bekommen. Also auch nochmal als Info für alle, die zuhören, die mal in eine ähnliche Situation kommen, dass sozusagen ein Schlüssel bei der Vermietung bleibt, ohne dass man danach gefragt wurde oder das abgesprochen wurde. Super viele Leute haben mir geschrieben, dass sie nach dem Einzug das Schloss ausgewechselt haben, dass man das in 2-3 Minuten ganz einfach machen kann. Man kauft sich einfach ein neues Schloss, drückt das alte raus, da muss man irgendwie nur eine Schraube lockern, drückt das alte raus, macht das neue rein. Und wenn man auszieht, dann kann man das einfach wieder zurückwechseln.
Mhm.
Das fand ich geil. Ja, das ist voll geil. Eine Freundin von uns, die hat das auch mal gemacht. Da ist der Nachbar immer in ihre Wohnung gegangen, weil der wohl einen Schlüssel hatte.
What the fuck, Alter?
Nee, oder der ist nicht in ihre Wohnung gegangen, sondern der hat sich immer beschwert, dass sie ihre Wohnung nicht abschließt. Also, dass sie ihre Wohnung zweimal abschließen soll. Das ist eine ganz unheimliche Geschichte. Auf jeden Fall war dann auf einmal ihre Wohnung immer doppelt abgeschlossen, wenn sie nach Hause gekommen ist.
Aha.
Ich wäre direkt ausgezogen.
Oder
sie hat sich
ein
neues Schloss reingemacht.
Ja.
Ja, genau. Auf jeden Fall habe ich aus unserer Community eine Nachricht bekommen, die mich total schockiert hat. Und ich möchte es einfach erzählen, weil es eine aufregende Story ist und ich das super krass finde. Möchtest du sie hören? Es geht auch um ein Vermieterinnenproblem.
Okay. Ach so, das ist eine private Geschichte. Sie geht jetzt nicht auf deine Geschichte an, sondern erzählt von ihrer Geschichte.
Nee, es ist eine private Geschichte.
Oh, okay, Popcorn raus.
Ja. Sie schreibt, liebe Jaco, ich höre euren Podcast schon sehr lange und es ist immer wieder eine Wohltat. Dennoch höre ich seit deinem Umzug die Geschichte mit der Vermieterin mit Sorge. Du hast erwähnt, dass sie einen Schlüssel zu eurer Wohnung hat. Die Geschichte kommt mir sehr bekannt vor von einer Freundin, bloß dass meine Freundin woanders wohnt. Ich sag jetzt nicht, wo sie wohnt, man soll das ja nicht zuordnen können. Sie hatte dort mit ihrem Kumpel ein Haus mit zwei Parteien, also zwei Wohnungen, angemietet. Die Vermieterin wohnt ein Grundstück weiter. Am Anfang war noch alles nett. Sie schaute ab und zu mal vorbei. Geendet ist es darin, dass die Vermieterin mehrmals unangekündigt in der Wohnung meiner Freundin stand, weil sie nämlich auch einen Schlüssel behalten hatte, umherging und ihr erzählte, wie dreckig alles wäre und dass sie das auf eine bestimmte Art und Weise putzen müsse, sonst würde sie den beiden kündigen. Ebenso stand sie unangekündigt in der Wohnung, als meine Freundin Männerbesuch hatte, den sie den Abend zuvor in einer Bar abgeschleppt hatte und rumkeifte, dass die Wohnung ja nur an meine Freundin vermietet sei und es nicht erlaubt ist, dort Freunde, geschweige denn fremde Männer einzuladen. Ebenso fing die Vermieterin dann an, jeden Morgen um 8 lautstark im Garten unter dem Schlafzimmerfenster den Garten zu bearbeiten, obwohl sie genau wusste, dass meine Freundin jeden Abend in einer Bar arbeitet und bis 4 Uhr früh morgens unterwegs ist. Nachdem meine Freundin dann mittels der Polizei den Zweitschlüssel für ihre Wohnung bekommen hatte, ist die Vermieterin in die Garage eingezogen, da diese zu dem Zeitpunkt nicht von den beiden genutzt wurde und angeblich dafür ein extra Mietvertrag notwendig wäre.
Die ist ja richtig gestört.
Voll! Kurzum, beide trauern dem Haus sehr hinterher, sind aber schlussendlich umgezogen, weil sie Angst hatten, dass die Frau richtig abdreht.
Ist sie am Vorfeld schon, mein lieber Scholli?
Das ist richtig krass, ne? Und dann schreibt sie noch, eure Vermieterin darf den Schlüssel nicht behalten, ihr bezahlt ja für den Wohnraum und haltet sie gegebenenfalls etwas auf Abstand, sonst steht sie vielleicht eines Tages in eurer Wohnung und erzählt euch, wie ihr Leben zu leben habt. Auch wenn manche blablabla. Naja, auf jeden Fall kamen dann noch so Sachen, damit will ich jetzt natürlich überhaupt gar nicht sagen, dass meine Vermieterin sowas machen würde, aber ich fand die Story einfach sehr brandheiß.
Ja, Mann. Ich finde, so könnte ein Psychothriller anfangen.
Wirklich.
Das könnte wirklich ein richtig schlimmer Psychofilm werden. Ja.
Es gibt so übergriffige Menschen, das finde ich ganz gruselig, wenn ich sowas lese.
Aber hast du jetzt bei dir nochmal was gehabt?
Nö, also ich muss sagen, das beruhigt sich jetzt gerade so ein bisschen. Also sie stand jetzt schon noch das ein oder andere mal wieder vor der Tür. Also wenn sie halt, sie nimmt halt manchmal Pakete von uns an und sie hält es aber nicht aus, sie zu behalten. Also sie muss sie uns immer bringen.
Mhm.
Ist ja was, was ich, ja, und deswegen haben wir sie öfter mal vor der Tür stehen. Ja, es ist halt immer so blöd, weil es halt so super viel Zeit kostet. Ne? Und letztens kam, wurde unsere Waschmaschine angeschlossen und da war sie auch schon wieder im Keller und hat angefangen, ihre Geschichten zu erzählen. Aber ja, es ist jetzt, glaube ich,
Es reduziert sich.
Also ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht dass sie Veränderungen ein bisschen nervös machen. Sie hat halt 3 Parteien hier und 2 sind neu. Und
ja.
Ich glaube, dass sie da dann sehr genau war und sehr viel Sachen immer mitteilen wollte und sich austauschen wollte auf ihre Art und Weise. Und ich glaube, deswegen war das so intensiv. Aber ich merke jetzt, wie sich das beruhigt.
Ja, man hört auch in deiner Stimme, dass du ein bisschen gechillter bist auf jeden Fall, dass es nicht mehr so penetrant ist wie am Anfang. Also ich hoffe, dass sich das auf jeden Fall noch weiter entspannt, weil kein Mensch will lästige Vermieter. Alter, das geht gar nicht.
Ja, das Ding an der
so
Sache
belastend.
Ist, ich bin halt bei einer Sache, also mich können wenige Dinge aus der Ruhe bringen, aber es gibt halt so ein paar Sachen, hat ja jeder Mensch, die man einfach nicht so gut abkann, ne? Wo man so sagt, ah, so eine und solche Menschen, da habe ich wirklich Probleme mit. Und das gibt, da ist nicht viel bei mir, aber unsere Nachbarn, die ganz oben wohnen, haben auf dem Flur ein Schuhregal stehen. Und zwar jetzt nicht so ein großes Schuhregal, sondern so ein, weißt du, so ein kleines unten mit so ein paar Stangen, wo man irgendwie so 6 Paar Schuhe draufstellen kann. Und sie hat sich da total drüber aufgeregt. Also ich hatte bestimmt 3 oder 4 Gespräche mit ihr, wie sie sich über dieses Schuhregal aufgeregt hat. Was die sich denken würden, dass die ja wohl den Flur nicht mitgemietet haben, dass das nicht geht. Und das ist eine Sache, ich weiß nicht wieso, ich mag nicht so gern kleinkarierte Leute.
Mhm.
Ich mag das ist sowas, wenn man Leute so einengt, das mag ich nicht so gerne. Und ich finde so ein kleines Schuhregal vor der Tür echt in Ordnung. Und ich verstehe das Problem gar nicht, weil die wohnen ganz oben, da geht niemand lang außer die.
Ja, das ist einfach, die hat einen Schaden. Sorry, aber die hat einen Schaden.
Ja. Und dann hatte sie irgendwann da geklingelt, tagsüber, und die waren halt nicht da. Die klingelt halt immer tagsüber. Aber die meisten Leute sind tagsüber nicht zu Hause, weil sie arbeiten sind oder studieren oder whatever. Und dann kamen sie, das war so ein bisschen blöd, weil ich wollte zum Sport und hab gesehen, wie sie hochgeht. Und dann habe ich so ganz schnell meine Sachen genommen und wollte so ganz schnell raus, damit ich draußen bin, bevor sie runterkommt. Aber sie war schneller. Sie war schneller und hat mich gekriegt. Und dann war sie so richtig sauer und hat dann gesagt, tja, keiner zu Hause, dann muss ich das mit dem Schuhregal, dann kläre ich das jetzt schriftlich. Ich setze gleich ein Schriftstück auf. Und das hat mich richtig gewurmt. Also das war so, das finde ich so erbsenzählerisch. Und das ist wirklich was ich gar nicht mag bei Leuten. Also
ich glaube, ich hätte bei den Nachbarn oben geklingelt und hätte ihnen das erzählt.
Ja, das Witzige an der Sache ist, dass ich dann ungefähr 2 Stunden später gehört habe, dass sie oben ist und mit den Nachbarn redet. Und dann dachte ich, ah, sie ist doch nochmal hochgegangen und hat es denen gesagt. Ne? Und dann dachte ich, die Sache hat sich erledigt. Aber jetzt habe ich gestern auf unserem Dachboden Wäsche aufgehängt und habe gesehen, das Schuhregal steht da noch. Und jetzt frage ich mich, geben die einfach harten Fick drauf? Oder ist sie so eine, die Konfrontation meidet, aber bei allen über die anderen jeweils anderen lästert?
Das ist eine gute Frage.
Das
ist eine gute Frage. Das wird sich noch herausstellen, weil man vernetzt sich ja auch wohl oder übel mal hin und wieder mit den Nachbarn.
Genau, genau. Ja, irgendwann werde ich das herausfinden, auf jeden Fall. Nee, aber so insgesamt hat sich's sonst beruhigt. Ja, doch. Will man auch nicht zu hart mit ihr ins Gericht gehen, mein Gott. Aber am Anfang, da war ich auch wirklich gestresst.
Du bist viel netter als ich. Also du bist der nettere Mensch als ich, glaube ich, an der Stelle.
Aber ich weiß, das frage ich mich. Alle sagen das. Das würde ich mir nicht gefallen lassen. Da würde ich Grenzen setzen. Aber was würdest du machen?
Ich bin bei meinem alten Wick-Blöd-Arsch Vermieter, ich bin nachts heimlich ausgezogen, weil ich so die Schnauze voll von dem hatte.
Ja, du meinst die Wohnung in, die ich auch kenne, ne?
Ja, der ja auch bei mir einfach reingekommen ist und sich aufs Sofa gesetzt hat und mir dann die Hand aufgelegt hat, weil er krasse Fähigkeiten hat, um Hände aufzulegen. Na klar.
Das war aber auch mega krass. Aber wie würdest du das jetzt, zum Beispiel, wenn du hier bei mir wohnen würdest, so, sie würde jetzt klingeln, weil sie irgendwas will. Wärst du dann richtig scheiße zu ihr? Würdest du sagen so, was wollen sie? Wieso klingeln sie schon wieder? Ich möchte nicht, dass sie bei mir so oft klingeln. Würdest du das sagen?
Das ist halt immer leichter gesagt aus der Perspektive, in der jetzt ich bin auf jeden Fall, weil ich bin ja auch auf den Wohnraum angewiesen und man will sich ja auch nicht verscherzen. Ne? Das verstehe ich schon. Ich glaube einfach, dass ich weniger geduldig wäre. Ich würde einfach, glaube ich, sagen, ich bin jetzt verhindert, ich kann jetzt gerade nicht, es tut mir leid, können wir die Tage nochmal miteinander sprechen.
Ja, sowas ist gut.
Du bist sehr, sehr höflich. Du bist auch zu Leuten höflich, bei denen ich manchmal denke, die haben Rad ab, wie der Typ auf Madeira. Ja. Du warst immer noch höflich und ich habe gedacht, ich will den schubsen. Bei dem Level war ich. Und ich mache das aber nicht, weil ich immer denke, ich drehe zu schnell so durch, weißt du?
Ja, aber ich habe auch Angst, was dann passiert. Also ich kenne halt auch Situationen, wo ich unfreundlich, also du hast es ja auch gemerkt, in dem Moment, wo ich wo ich eine Grenze gesetzt habe, ist er ja auch bedrohlich geworden. Und das ist immer das, wovor ich Angst habe. Also wenn ich dann auch scheiße zum Beispiel jetzt zu meiner Vermieterin bin, dann, weil die hat halt Macht auch, die sie über mich ausüben kann. Und ich habe gar keinen Bock auf diesen Kampf, weißt du?
Das verstehe ich halt einfach aufgrund dessen, weil sie mit da ist. Aber du hast, also als Mieterin hast du halt einfach krass viele Rechte eigentlich, ne? Und es ist gar nicht mal so einfach, dass sie dir da jetzt irgendwie
ich weiß, was du meinst, aber das meine ich gar nicht mal. Wenn die mich rausschmeißen wollen würde, würde ich einfach ausziehen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Also da bin ich wirklich let it go. Sondern ich meine, dass wenn so Leute, die so erbsenzählerisch sind, dich als Problem sehen, dann machen die dir einfach dein Leben schwerer. Es wird einfach nerviger. Aber wenn die Leute dich einfach mögen und denken, du bist das nette Mädchen aus Etage 1, dann hast du mehr deinen Frieden. So denke ich.
Ja, ich weiß nicht.
Aber es muss gut ausgeglichen sein. Ne? Also du musst den guten Punkt finden zwischen, ich habe meinen Frieden und provoziere jemanden nicht so doll, der schwierig ist, dass er mir auf den Sack geht, und ich setze aber auch Grenzen, damit ich nicht der Dulli hier bin. So.
Also ich habe bei meiner letzten Vermietung, die wollte mich abfacken wegen eines Wasserschadens. Dann habe ich gesagt, dass ich versichert bin. Und dass ich das gerne machen würde. Ich würde das auch gerne rechtmäßig machen. Dafür möchte ich aber eine ordnungsgemäße Rechnung haben. Ne? Und auf einmal war der Wasserschaden doch kein Problem mehr. Also, und wir sind im Streit auseinandergegangen. Also nicht im Streit, aber wir sind schon im wütenden auseinandergegangen, weil das einfach eine alte Pissnelke war. Ich möchte sagen, Pissnelke, die ihre verfickte Biomülltonne die ganze Zeit von innen mit dem Lappen jeden Tag ausgewischt hat. Also das ist schon so gestört, Alter. Da reg ich mich einfach immer noch drüber auf. Und da habe ich so einen Pegel gehabt, also nicht Pegel, so einen innerlichen Pegel, ne? Ich habe nichts getrunken, aber ich hatte so einen Pegel, dass ich einfach nur gedacht habe, nach mir die Sinnflut, wir können jetzt richtig fighten, ich habe Bock.
Das können Leute bei mir auch erzeugen. Das kann ich so ein bisschen nachvollziehen, aber da geht's ja auch um was, da geht's ja nicht nur darum, ich habe gerade keine Lust, mich mit dir zu unterhalten, da geht's ja auch wirklich um Kohle.
Ja, also ich habe ihr gewünscht, als ich da ausgezogen bin, dass sie nochmal ganz, ganz viele blöde Mieter erwischt. Ganz viele blöde, ja.
Ich denke, das wird für die meisten Vermieter irgendwann hast du immer Probleme, glaube ich.
Deswegen, ich wohne gerade in so einer richtig, richtig neutralen, ich bin eine Nummer, ne? Ich bin eine Nummer, aber es gibt eine Hausverwaltung. Wenn mir ein Furz quer sitzt, rufe ich dir an, sagen die, ja, okay, wir schicken jemanden, easy. Und es juckt einfach niemanden. Und ich bin so dankbar für diese Anonymität. Ich will nichts damit zu tun haben, ne? Weil ich einfach zu viele schlechte Erfahrungen gemacht habe, die mir richtig Bauchschmerzen bereitet haben. Ich wirklich, von allen Mietverhältnissen, ich glaube, 3/4 davon waren problematisch. Immer, weil mir wurde dann der Schimmel angehängt und ich war so, ja, ich habe irgendwie 1,5 Jahre in der WG gewohnt, die seit 40 Jahren nicht saniert wurde. Ja, genau, ich bin dafür verantwortlich, dass der in der Küche war, na klar. Und immer waren es irgendwie komische Kauze, ganz seltsam.
Ja, ich habe auch schon viele Probleme gehabt, aber hier, toi, 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 dass wir Glück in der Zukunft haben. Wir haben die schlechten Erfahrungen einfach schon hinter uns gebracht.
Ja, jetzt wird's besser, hoffentlich. Jaco, wie sieht's denn aus? Obligatorische Frage, yes, no, maybe?
Yes.
Wie sieht's aus? Hast du heute diese Woche einen Fun und oder einen Abfaktor?
Ich schaue mal hier auf meine kleinen Notizzettel. Ich habe zwei Abfaktoren und einen Fun-Faktor.
Same, habe ich genauso. Aber ich würde gucken, wie es zeitlich so ist, ob ich vielleicht einen Abfaktor sonst wegfallen lasse. Aber es sind wirklich eigentlich nur Klitzi-Fuck-Faktoren.
Ist bei mir auch so. Womit möchtest du anfangen?
Ich bin neugierig, also, oder?
Lass uns mit dem Fun-Faktor anfangen. Wir haben gerade schon so viel über Vermieter uns aufgeregt.
Ja, okay. Dann kommt jetzt der
Fun-Faktor. Was ist denn dein Fun-Faktor diese Woche, liebe Samira?
Es ist ein bisschen komisch, weil ich mit der Zukunft rede, weil es jetzt gerade noch nicht ganz real ist, aber, und es ist auch gerade kurz ein bisschen Eigenwerbung vielleicht, aber mein Vorsorgebuch geht diese Woche in die finale Phase und es wird veröffentlicht. Und ich kann dir nicht sagen, was mir für ein Stein vom Herzen fällt, weil ich einfach so krass erschöpft, überarbeitet und im Eimer bin. Das war so viel Arbeit in der letzten Zeit. Und endlich ist dieses Projekt nach 2 Jahren irgendwie im Internet präsent. Das gab es, es gab nur meine Idee und unsere Idee vielmehr. Und wir haben das jetzt alles voll krass aufbereitet und starten eine Crowdfunding-Kampagne. Und irgendwie ist aus dieser kleinen läppischen Idee gerade ein größeres Ding geworden. Und wir sind diesem Ziel total nahe, etwas das drucken zu können. Also man kann das quasi vorbestellen und dann ist das erhältlich über eine Crowdfunding-Kampagne, weil wir wir haben quasi gegründet, ohne einen einzigen Cent Startkapital zu haben, so, also bis jetzt auch noch nicht. Deswegen halt die Start-Next-Kampagne, da kann man was Geld spenden oder auch etwas vorbestellen, um dann dieses Projekt zu fördern und bei der Umsetzung zu unterstützen. Und es war so krass viel Arbeit in den letzten Wochen. Und ich bin mega, mega dankbar, dass das dann am Donnerstag endlich, nach 2 Jahren, more or less, auch mit Pausen dazwischen, dass da ein Haken hinter ist, dass das online ist und dass das endlich irgendwie sichtbar ist und dass man aus dieser popeligen Idee, die man irgendwann mal gehabt hat, irgendwie jetzt mal was hingekriegt hat, was vielleicht einen Mehrwert schaffen kann. Also das ist einfach übel krass. Das fällt mir so ein Stein vom Herzen, weil es einfach...
Also ist sozusagen Donnerstag der Tag, wo die Sektflasche ausgepackt wird, die erste kleine.
In der Theorie ja. Wenn, wir haben halt so eine Summe, die muss erreicht werden, um überhaupt produzieren zu können. Und wenn diese Kampagne ist für 4 Wochen online und dann die richtig reale Sektflasche kann man aber auch nur öffnen, wenn die Summe in 4 Wochen später erreicht wird.
Aber es ist auf jeden Fall die Sektflasche, die erstmal rausgeholt werden kann dafür, dass dieser ganze Berg an Arbeit, dass ihr sozusagen das Ding rausgehauen habt und in die Welt geschickt habt.
Ja, und das hört sich irgendwie so banal an, weil man denkt, was macht man denn da? Aber das sind so krass viele Informationen, die man im Vorfeld irgendwie machen muss. Angefangen von ganz kleinen Sachen vom Finanzamt, aber auch wenn du Fördergelder bekommen hast, da Anträge reinschreiben. Die Webseite habe ich gerade gebaut, also Leute, guckt sie euch nicht übers iPad an, ne? Das sieht so aus wie Kacke, das kann ich euch sagen. Also die Kerl, guckt euch die bitte nicht an, wenn dann übers Handy oder so, das ist alles so Kacke. Aber ich bin einfach so froh, ich hasse das, wenn du so riesen Bergaufgaben hast, die sich einfach endlos ziehen. Und wenn da jetzt irgendwie so langsam ein Strich drunter gesetzt wird oder ja, man da irgendwie einen großen Schritt weiter ist, das ist mein persönlicher Fun-Faktor, weil nichts hat mich mehr beschäftigt in den letzten 14 Tagen als das.
Ich würde sagen, wir packen auf jeden Fall den Link zur Start Next Kampagne in die Shownotes, in die Folgenbeschreibung. Dann könnt ihr euch das mal angucken. Das ist wirklich ein ganz tolles Projekt und ich werde mir auf jeden Fall so ein Buch bestellen. Also guckt euch das mal an, das ist wirklich richtig toll. Ja, das ist wirklich richtig unterstützenswert und ich fände es sehr, sehr traurig, wenn das nicht, wenn das zukünftig für Menschen nicht erhältlich wäre. Also ich finde das sehr bereichernd einfach für den ganzen Pflegebereich, Vorsorgebereich.
Ja, das wäre schon schön, wenn das irgendwie, wenn das klappen würde. Ich bin da jetzt so ganz positiv und zuversichtlich. Ich will erstmal, dass die Kacke online ist und ich hoffe wirklich, dass wir das dann irgendwie gewuppt kriegen. Ja, das ist auf jeden Fall mein riesengroßer Fun-Faktor diese Woche.
Ja, das ist so ein kleiner Milestone.
Übelst, ja. Ganz, ganz toll. Du hast es mitgekriegt. Du hast es von Anfang bis Ende mitgekriegt. Meine ganzen Breakdowns dazwischen mitgekriegt. Also wirklich, Leute, ich habe wegen diesem Projekt mindestens zwei Liter Eimer Tränen voll gehabt. Ich schwör auf alles.
Ja, ja, das kann ich so unterschreiben.
Ja, okay, das war aber so viel dazu. Was ist bei dir Schönes passiert?
Ja, es ist schön. Das ist jetzt die Frage, ob das schön ist. Also ich würde sagen, es hat das, was ich, die Geschichte, die ich jetzt teile, ist auf jeden Fall auf die Fun-Faktor-Liste gekommen. Einfach, weil ich lachen musste. Schön war es jetzt nicht unbedingt. Das kann ich dir auf jeden Fall sagen.
Aha.
Wir kommen zu einer analen Geschichte. Ich würde sowieso sagen, dass meine Berichte heute sehr, sehr anal
untenrum basiert. Du, kann ich mich mit meinem Abfaktor einreihen? Finde ich gut.
Ja, schön. Ich habe gleich auch noch einen analen Abfaktor. Da bin ich gespannt. Da können wir uns austauschen über unsere, was ist eigentlich von, ist der Plural von Anus, Anusse oder Anissi?
Warum fragst du denn heute immer nach Pluralen? Was ist der Plural von Plural eigentlich?
Plurale? Plurali? Gute Frage. Was sind die Plural? Hat sich diese Frage schon mal jemand gestellt? Sicherlich, aber niemand, dem ich jemals zugehört habe. Wow, die große Meta-Pluralfrage.
Okay, also ich liebe das ja, wenn am Ende vom Plural das I ist. Das mag ich.
Ja, ich auch.
Ja, so Worte.
Ich auch, deswegen dachte ich, Anussi würde auch irgendwie mittelgut, aber auch gut klingen. Naja. Auf jeden Fall ist Folgendes passiert. Ich hatte letztens einen Tag, ich habe mich nicht gut in meinem Körper gefühlt, ne? Also das war irgendwie, ich habe die ganzen Tage davor nur gearbeitet und gesessen und mich ganz wenig bewegt und hatte auch nicht so Zeit, so viel Gutes zu essen, was für die Verdauung ganz gut ist. Und ich wollte irgendwie Dinge tun, die mir gut tun. Und deswegen habe ich dann so ein, nicht Beauty Day, aber so, ich habe dann geduscht, mir die Haare gewaschen, habe mich eingecremt und habe dann aber auch gleichzeitig vorm Duschen gedacht, ich habe so doll Bauchschmerzen, weil ich war richtig lange nicht mehr auf die Toilette. Und wie du weißt, habe ich ja ein Einlaufgerät zu Hause.
Diese Bobble-Dinge, ne? Dieses
Mini-Ballon. Das ist, glaube ich, so ein Ding, das ist ursprünglich gemacht für Analsex, wenn Leute so ganz schnell für unterwegs in ihrer Handtasche kurz das mit Wasser füllen und sich dann unten rein.
Aber da waren wir ja schon mal, das hatte meine Oma ja, deswegen glaube ich nicht, dass es nur für Analsex geeignet ist.
Ja, das stimmt. Sowas wollte ich mir auch mal besorgen. Das ist nämlich ein bisschen transportabler oder ein bisschen platzsparender als das, was ich habe. Ich habe mir damals für mein Fastenzeit, habe ich mir so einen richtigen Einlaufding, wo ein Liter reinpasst. Also das macht man halt beim Fasten, dass man sich so ein Liter Wasser da unten reinhaut, beziehungsweise ich mache einen halben, weil du merkst das. Wenn es reicht, so, dann ist so, okay, jetzt geht's nicht mehr, jetzt wird's direkt wieder rauskommen. Okay, jetzt stelle ich das ab und dann reicht das. Und manchmal, so zweimal im Monat, wenn ich wirklich tagelang nur gesessen oder Kacke gegessen habe, dann benutze ich das manchmal, weil mich das dann einfach entlastet. Und dann sage ich, okay, ab morgen achte ich wieder mehr drauf, dass ich esse und mich bewege, damit ich wieder regelmäßig auf Toilette kann. Aber für heute würde das wirklich meinem Bauch sehr gut tun. So, und deswegen mache ich das da. Das soll man nämlich nicht zu oft machen, habe ich gelesen. Wenn du das jetzt theoretisch, keine Ahnung, 5-mal die Woche machen würdest, dann verlernt der Darm, das selbst zu machen.
Genau, ganz wichtig, das darf nicht zu oft stattfinden.
Genau, das darf nicht zu oft stattfinden. Aber so 1 bis 2 Mal im Monat komme ich in so eine Situation, wo ich denke so, jetzt wäre das wirklich richtig nice. Und ich fühle mich auch danach sehr beseelt, muss ich sagen. Also das ist dann so, das ist irgendwie ein gutes Gefühl. Also ich merke das auch psychisch, wenn ich das gemacht habe.
Ja.
Ja, Leichtigkeit und auch so, ich weiß auch nicht, der Darm-Gehirn ist ja stark verbunden und da passiert auch irgendwas mit dem Stress irgendwie dann.
Aber safe, ganz 100%.
Man kann auch dafür Kamillentee nehmen, dann habe ich das noch mehr. Naja, ist auch völlig egal, da wollte ich gar nicht drauf hinaus. So, ich jetzt das erste Mal in unserem neuen Badezimmer einen Einlauf gemacht. Und bei meiner Mama geht es halt richtig gut, Wer mal ein Aquarium hatte, der weiß ganz genau, wie das läuft. Wenn man Wasser aus einem großen Behältnis entfernen will mit einem Schlauch, dann musst du halt muss man erstmal dran saugen beim Aquarium, aber der Schlauch muss neben dem Aquarium ganz tief sein. Also er muss unter dem Aquarium sein, damit sozusagen das Wasser da rausgezogen wird. Du könntest jetzt nicht den Schlauch hochhalten und da läuft trotzdem Wasser raus. Ja. Und genauso ist es beim Einlauf. Du musst das Behältnis mit Wasser muss viel höher sein als du. Also habe ich das bei meiner Mama immer so gemacht, dass ich das auf die Waschmaschine gestellt habe und dann habe ich mich auf so ein Handtuch auf den Boden gelegt. Hab das halt da reinlaufen lassen, dann bin ich da ein bisschen liegen geblieben, habe die Arschbacken zusammengekniffen, bis ich es nicht mehr ausgehalten habe und dann bin ich auf die Toilette gegangen und dann ist auch wirklich alles raus, wo Wasser irgendwie hingekommen ist, ne?
Ja.
Und unser Badezimmer jetzt ist sehr klein, das ist sehr eng. Dementsprechend war das irgendwie alles gar nicht so einfach und es war auch nicht frisch gesaugt und deswegen hatte ich gar keine Lust, mich auf den Boden zu legen und habe gedacht, ich würde mich lieber in die Badewanne legen. Aber das war alles irgendwie sehr, sehr kompliziert, weil die Heizung, wo ich es hätte draufstellen können, war voll weit weg von der Badewanne, aber irgendwie habe ich es dann hingekriegt. Aber
wie lang ist der Schlauch?
Der ist so, ich würde sagen, 1,5 Meter lang.
Oh, das ist aber schon, ja okay, ist schon eine Ecke. Ja, okay.
Ja, doch, der ist schon relativ lang. Ja, das war aber alles so auf Spannung irgendwie. Und dann habe ich mich in der Badewanne nur einmal bewegt. Und dann ist halt dieser ganze Pott mit noch einem halben Liter Wasser von dieser Heizung runtergefallen und auf den Boden geknallt.
Ja.
Und dann dachte ich, ach du Scheiße. Und dann lag ich da halt in der Badewanne mit schon einem halben Liter Wasser in mir drin und dachte, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Und dann bin ich aufgestanden, weil in unserem Badezimmer liegt auch ein Teppich und da ist das drauf und das hat mich alles gestört. Und dann dachte ich, okay, ich möchte das erstmal jetzt gerade trocken machen, weil ich muss jetzt auch wieder neues Wasser in den Behälter von meinem Einlaufgerät reinmachen und das dann nochmal weitermachen. Und dann
hast du dich gebückt, oder was?
Das ist wirklich sehr, sehr unangenehm. So, und dann ist das auch alles auseinandergefallen. Also dieser Schlauch, du musst dir das so vorstellen, das ist dieser Behälter, da macht man einen Schlauch dran, der ist ganz lang. Und dann macht man an das Schlauchende nochmal etwas dran, was dann am Ende der Zugang hinten rein ist.
Ja.
Und das ist alles auseinandergefallen. So, und dann dachte ich, okay, ich mache das jetzt erstmal sauber.
Hattest du dann die Pfeilspitze im Arsch noch parallel und oder
dann,
was?
Und dann, genau, und dann mache ich weiter. So, und dann bin ich da am Aufwischen und bin total irritiert und panisch, weil ich die ganze Zeit Wasser höre. Ich höre Wasser und ich finde es nicht. Und ich drehe und wende mich und finde einfach nicht den Punkt, wo gerade Wasser ausläuft.
Ja.
Bis ich es gecheckt habe.
Und zwar?
Das Wasser kam.
Jetzt sag es bitte, ich will es wissen.
Kam aus dem Schlauch, der noch in meinem Hintern steckte.
Ich habe drauf gehofft. Und wo floss das hin zurück in den Behälter?
Ich habe es natürlich nicht gefunden, weil ich mich ja die ganze Zeit umgedreht habe. Das ist ja wie ein Hund, der seinen Schwanz jagt, aber ihn nicht findet.
Aber ist es dann zurück in diesen Behälter reingeflossen?
Nein! Es ist auf dem Boden gelaufen!
Also war dein Kackwasser auf dem Boden?
Mein Kackwasser war auf dem Boden. Ich habe mich eine Minute lang im Kreis gedreht und habe das Leck im Badezimmer gesucht, während ich das Leck war. Ich war das Leck.
Und hat es richtig hardcore angefangen zu mocken?
Nein, hat es nicht, weil... Das ist wirklich schon sehr intim, was ich hier teile.
Es ist wirklich eine absurde Geschichte.
Wenn du da Wasser reinmachst, ist das nicht wie wenn du ein Abführmittel nimmst. Wenn du, okay, wow, das ist jetzt eine genaue Beschreibung. Wenn du ein Abführmittel nimmst oder Durchfall hast, dann kommt das ja so wie Durchfall daraus, wenn du ein Abführmittel nimmst. Ja. Und wenn du aber nur Wasser da reinmachst, dann kommt einfach nur Wasser raus und das fest, was einfach nur gelockert wurde, was normalerweise rausgekommen wäre. Das heißt, es ist jetzt nichts Schlimmes auf meinem Boden gewesen. Ich habe jetzt keinen Darminhalt von mir auf dem Boden gefunden. Aber es ist trotzdem, als ich in dem Moment gecheckt habe, dass ich offensichtlich eine Minute lang hastig durch mein Bad gelaufen bin, während ich hinten einen Schlauch im Hinter hatte, aus dem Wasser rausgelaufen ist, bin ich leider zusammengebrochen vor Lachen.
Ich bin leider auch ein bisschen traurig, dass du nicht irgendwie deine Selfie-Kamera parallel angemacht hast, weil ich wäre sehr gerne dabei gewesen.
Das hätte wirklich ich niemals in meinem ganzen Leben geteilt.
Ich schwöre, das wäre viral gegangen. Das wäre so super.
Ja. Das war mein Fun-Fact der letzte Woche, weil ich da wirklich sehr herzhaft gelacht habe in meinem Bad.
Ja, das verstehe ich gut. Ich habe mich jetzt kurz auch gefragt, ob man auch Anüsse sagen kann. Anüsse. Mit Ü.
Anüsse. Das ist ein schönes Wort.
Ne?
Ja. Das war mein analer Eklat letzte Woche. Mhm. Okay, Sam, wollen wir zum Abfaktor rübergehen? Ich möchte gerne weitere anale Geschichten von dir.
Wir sind noch beim Fun-Faktor. Ja, richtig. Ja, gerne. Lass uns gerne zum Abfaktor rüber wechseln.
Dann kommt jetzt der
Abfaktor. Ich bin einen Schritt weiter. Ich bin nicht mehr an der Arschsituation und dass alles nicht rauskommt, sondern ich bin an der Situation, wo ich selber auf dem Klo war und gedacht habe, ach Mensch, hier muss ich nochmal mit der Klopapierrolle ran. Wie nennt sich das? Klobürste. Da muss ich nochmal kurz ran, um da wirklich alle Spuren zu verwischen. So, und ich habe ja schon mal in einer älteren Folge, hat es die Klobürste schon mal als mein Abfaktor in die Liste reingeschafft, ne? Mein Gott, ich habe heute richtig Probleme zu reden. Also eigentlich schon auch seit gestern, aber es hört nicht auf. Ich mag Klobürsten einfach nicht so gerne. Ich finde die immer ein bisschen ekelhaft. Dieses kleine Pfützchenrestchen, was da unten drin ist. Worst case, die zu reinigen. Ich stehe einfach gar nicht auf Klobürsten. So, aber jetzt hat es nochmal ein i-Tüpfelchen gehabt. Und zwar wollte ich die Klobürste rausnehmen und ich habe mir eine aus Gummi besorgt, Leute. Ich habe das damals gemacht und ich muss sagen, ich finde die nicht besser als die aus Plastikborsten. Da klebten nämlich diese kleinen weißen, ekelhaften Klopapierfäden zwischen diesen Borsten ran vom Vorgänger. Ich sag dir eins, das ist das ekeligste ever. Also Klopapierbürste, wenn ich mir die angucke, schon kein schöner Anblick. Aber wenn ich dazwischen sehe, wie da in diesen Zwischenräumen kleine, durchsichtige Klopapierfetzen sind, dann möchte ich dieses Teil nehmen und einfach nur noch aus dem Fenster werfen. Das finde ich so schlimm. Dann habe ich natürlich versucht, die zu reinigen und habe die immer wieder so ins Wasser gehalten, habe das so versucht abzuschütteln, habe dann nochmal die Spülung betätigt, damit das mit dem Wasserdruck abfließt oder so, aber es geht nicht. Und ich habe keinen Bock, da mit den Fingern dran rumzupulen, deswegen muss sie fliegen.
Ich ignoriere ich stelle das so wieder zurück.
Das macht mich richtig wütend. Das macht mich richtig wütend. Ich finde das so...
Es könnte mich nichts weniger interessieren, als wie unsere Klobürste aussieht.
Wenn dazwischen Papierfetzen rumhängen?
Ja, da kann ich glaube ich nicht leben.
Ich finde das ganz, ganz schlimm. Das hat das nochmal auf die Spitze getrieben. Das wäre genauso wie, wenn ich was zwischen den Zähnen habe und einfach so denke, so, ja, okay, das ist dein... Der Vergleich...
Aber das spüre ich ja. Hinkt. Die Klobürste vergesse ich ja in 30 Sekunden.
Ja. Ich habe es jetzt auch wieder zurückgemacht. Ich habe es nicht abgekriegt. Ich könnte mir nochmal Handschuhe ansetzen und das umfummeln. Aber ich habe mir gedacht, so wenn jetzt gerade meine Stressphase morgen abfällt, dann werde ich mir eine neue Klobürste zulegen. Weil ich es ganz ekelhaft finde.
Exciting. How to celebrate a launch. Neue Klobürste.
Ja, also ich bin ja immer noch auf der Suche nach der perfekten. Aber ich habe sie noch nicht gefunden.
Ich finde es voll krass. Ich frage mich gerade, ob das noch für andere Menschen so ein großes Ding ist. Klobürsten. Da habe ich
ja, ich habe sehr, sehr viele Nachrichten gekriegt. Sehr viele Nachrichten habe ich dazu gekriegt. Mhm. Das erinnere ich noch sehr gut. Und deswegen war das so, oh Jesus, das ist jetzt ja auch nochmal das i-Tüpfelchen. Also, wenn ich das sehe, die sind halt nicht entfernbar. Du kannst dich auf den Kopf stellen. Du kriegst diese Fetzen nicht ab.
Ja, ich kenne das bei mir selbst. Also ich kenne das, wenn ich selbst da versehentlich so Zeug dran habe und das dann spüle ich das immer ab. Wenn das gerade frisch drauf ist, dann kann man das meistens noch gut abspülen.
Ich habe es nicht hingekriegt und ich habe mir da so ein Fräulein abgebrochen und dachte mir nur so, Hals, Maul, lass mich einfach in Ruhe. Ich packe dich jetzt zurück.
Aber ich wette, du kriegst Tipps neue. Von Du kriegst wieder, ich wette, du kriegst wieder Klobürstentipps jetzt in deinen
Posteingang. Es liegt ja auch nahe, wenn du kannst ja einfach einen Gummihandschuh anziehen und das abmachen so, ne? Das ist jetzt ja kein Aufwand. Hab ich da Bock drauf? Nein. Kein Bock.
Ja, verstehe ich.
Klobürsten so oder so schon mega ungeil finde. Ja, das war mein Abfaktor Nummer 1.
Ja, okay. Scheiß Klobürsten. Ich merke das. Das ist ein, wir brauchen in der Höhle der Löwen irgendwie einen Klobürsten-Pitchen guten.
Richtig, so ein kleiner Propeller, der direkt mit eingebaut ist oder so. Das hätte ich gerne. Ich möchte nicht noch da irgendwo hingreifen. Ja, Schwammpropeller, ja, oder irgendwas in der Richtung.
Und das ist dann auch was wieder gereinigt werden muss. Und dann wünscht man sich die alten Klobürsten zurück, die du einfach irgendwann wegschmeißt und eine neue hinstellst. Aber gut, ich bin gespannt. Also, wenn jemand zuhört und gerade in der, was besucht, irgendwie eine Produktentwicklung für seine Masterarbeit, hier, das, ihr dürft's nehmen. Ihr dürft's nehmen und dann Sam hinterher den Produktlink schicken.
Boah, ich würde mich so über den Prototypen, dürfte ich dann bitte den Prototypen testen? Ich würde mich anbieten dafür. Wirklich.
Schön. Ja, also Sam, ich bleibe auch wieder unten rum in meiner Abfaktorliste. Und zwar wollte ich mal kurz sagen, mir ist jetzt vorgestern aufgefallen, wie verdammt kacke es ist, Blähungen in der Sauna zu haben.
Oh, das vor allem... Echt?
Ja.
Ich finde sogar, dass der Darm ja krass entspannt in der Sauna, ne?
Mhm.
Und eigentlich so voll die Ruhe braucht. Und es passt da gar nicht hin.
Naja, ich sag mal so. Das Ding ist ja, wenn du entspannt bist, dann fängt der Darm ja an zu arbeiten. Weil der Darm, der Parasympath, also dieses entspannte Teil des Nervensystems, der fängt, da gehört der heißt auch Rest and Digest. Das geht quasi dann los, deswegen muss man häufig auch kacken, wenn man super entspannt ist und sowas. Und wenn du da richtig entspannst, dann kann es natürlich sein, dass sich die Luft erstmal anfängt, überhaupt Richtung Ausgang zu bewegen. Aber ich denke, es war nicht nur das. Ich habe Falafel gegessen in der Sauna und ich könnte mir vorstellen, dass es das war, also dass die Linsen...
In der Sauna war im Restaurantbereich da quasi?
Genau, also sozusagen die Falafel, die Linsen im Restaurantbereich in der Sauna plus, dass ich so krass entspannt war, dass ich mein Körper dachte, das schicken wir gleich direkt so durch mit all den Flatulenzen und... Ich bin ja eigentlich jemand, der nicht so ein Problem mit, also ich kann mit Blähungen sehr gut umgehen. Ich habe ja schon mal erzählt, ich kann nicht aufstoßen. Ich bin quasi Profi da drin, mit Blähungen umzugehen. Aber in der Sauna, das ist wirklich ein ganz blöder Ort. Also Leute, esst keine blähenden Lebensmittel im Saunarestaurant, weil es ist einfach stressig. Man will entspannen und dann musst du aber da die ganze Zeit was zurückhalten. Weil egal in welcher Situation ich war, wo das kam, es ging einfach nicht. Du bist nicht irgendwo mal ganz unauffällig. Ganz selten liegst du mal irgendwo rum, wo es lauter ist. Ansonsten liegst du in einem Ruheraum, wo es richtig, richtig leise ist. Das wäre noch der optimalste Ort in der ganzen Sauna. Aber dann bist du in der Sauna und da ist es richtig, richtig leise. Und du hast Angst, wenn du jetzt versuchst, so einen heimlichen Move zu machen, wenn der nach hinten losgeht, dann bist du nackt mit fremden Menschen in der Sauna und hast laut gefurzt. Das geht gar nicht. Dieser Situation wollte ich mich nicht aussetzen.
Das ist wirklich das Peinlichste ever.
Und dann denkst du so, oh, Gott sei Dank bin ich gleich draußen. Und dann bist du in so einem Eisbecken oder im Wasser, unterhältst dich mit einer Person vor dir. Und den musste ich einfach, es war so viel Luft in mir, aber es ging nicht, weil du dann ja die Blasen siehst.
Ja,
stehst du?
Ja, ich glaube, ich hätte eine kleine Kniebeugen-Session auf dem Klo gemacht. Ich wäre aufs Klo gegangen und hätte
ja,
sogar 10 Kniebeugen gemacht.
Das habe ich ja auch gemacht. Ich bin aufs Klo gegangen, aber es war nonstop. Also es war so, ich gehe aufs Klo, habe 5 Minuten Pause und dann ging es wieder von vorne los. So, das heißt, ich hatte zwischendurch mal, ganz toll war der Whirlpool. Da bin ich ja gar nicht aufgefallen. Das war großartig.
Stimmt.
Da gab es schon viele Blasen. Aber
wobei ich
gab
muss sagen,
im Saunabereich kein Whirlpool, sondern nur im Schwimmbereich. Da war ich jetzt halt auch nur 2-mal in den 8 Stunden.
Ich finde also, ja, wenn man im Wasser einfahren lässt, dann ist das nochmal Next Level an Gestanksekelhaftigkeit. Da kommt das ja nochmal raus, diese kleine Mini-Blase. Das ist wie, als wäre da so Verwesung
drin. Ja,
das
habe ich mich
schon öfter
komprimiert.
Gefragt,
ob das ist, weil... Ich glaube, darüber haben wir uns schon mal unterhalten und jemand hat die Auflösung uns geschickt. Also auf der einen Seite ist natürlich die Dichte viel größer, glaube ich, ne?
Mhm.
Weil sich das ja nicht sofort verteilt. Aber da war noch irgendwas. Ich weiß nicht, ob das mit der Wassertemperatur auch zusammenhängt, wenn du im warmen Wasser ist, dass das auch nochmal geruchsintensiver wird oder so. Irgendwas war da auf jeden Fall. Irgendwer hat mir mal erzählt, warum das so ist. Aber es ist wirklich ein Fakt, es stinkt mehr. Ja, also ja, das war auf jeden Fall sehr anstrengend. Also es war eigentlich ein sehr entspannender Tag, aber das hat es wirklich sehr unentspannt gemacht. Deswegen, Leute, esst kein Kohl, esst keine Linsen, esst keine Bohnen in der Sauna. Eure Entspannung wird es euch nicht danken.
Bei mir auch ganz schlimm Chips. Also sobald ich Chips esse, kann ich direkt losfurzen.
Ach,
ist richtig sad, weil ich liebe Chips.
So, Sam, du hast noch einen Abfaktor.
Nee, den spare ich mir auch für nächste Woche.
Habe ich mir auch überlegt. Was sagst du, wollen wir beide dann den ersten Zettel dieser Folge ziehen?
Total gerne. Leider leicht verspätet heute, aber immerhin besser spät als nie.
Hast du
auch Zettel vorliegen? Soll ich das machen?
Ich habe auch Zettel vorliegen.
Ach so, okay, gut. Ja, ich kann jetzt hier einfach irgendeinen ziehen.
Hau raus.
Selbst fremdgehen.
Krass, da habe ich mich gerade den ganzen Morgen mit einer Freundin drüber unterhalten. Irgendwie richtig spooky, dass wir jetzt nach 100 Jahren diesen Zettel ziehen.
Ja, ne? Oder? Was hast du denn mit deiner Freundin darüber unterhalten?
Es ging quasi darum, eine Freundin von mir hat gerade ein bisschen Schiss, dass ihr Freund sie betrügen könnte.
Oh,
und dann hat sie mir geschrieben, ich glaube, dass er damit leben, also sie hat dann geschrieben, dass sie vermutet, dass er damit leben könnte, sozusagen, ihr das nicht zu sagen. Also, dass wenn sie das jetzt nicht heraus, also es gibt, sie meinte, es gibt ja Menschen, und da rechnet sie sich mit ein, die würden damit gar nicht leben können, das nicht zu erzählen. Dementsprechend, sogar wenn es so ist, würde sie es ja eh erfahren. Aber sie glaubt, dass er damit leben könnte, das nicht zu erzählen. So war das.
Schlimmes Gefühl.
Ja, genau, genau. Und das fand ich dann ganz spannend, als sie gesagt hat, sie könnte damit nicht leben, weil ich gesagt habe, ich glaube, ich könnte damit leben. Das sage ich jetzt einfach mal so frei raus.
Ich glaube, das kommt ganz auf die Situation an. Ich glaube wirklich, das kommt auf den Status an. Dann hast du wieder eine neue Situation mit deinem Freund, den du betrogen hast und liegst irgendwie voll selig mit dem auf dem Sofa und der ist total nett zu dir, dann hast du richtig schlechtes Gewissen und mit schlechtem Gewissen lässt es sich gar nicht gut leben, glaube ich.
Das stimmt. Und da kommen wir nämlich zu dem Punkt, warum ich das auch glaube, weil... Und das ist ja die große Frage. Die große Frage ja, sind wir schon mal fremdgegangen? Und ich für meinen Teil kann sagen, ja, ich bin schon mal fremdgegangen. Ich bin schon mehrere Male in meinem Leben fremdgegangen. Ich bin meinem jetzigen Freund nicht fremdgegangen, aber früher vor allen Dingen auch so in Teenager-Kurzzeitbeziehungen. Das ist mir vor allen Dingen die Male, wo es passiert ist, passiert, weil ich gar keinen Bock mehr auf meine Beziehung hatte.
So war es bei mir auch.
Das war's. Also ja. Es war wirklich so ein absolut kein feiner Move. Hat natürlich auch ein bisschen was mit Reife zu tun und mit Empathie. Zu sagen, wie gehe ich jetzt mit dieser Situation um, dass so wenig Menschen wie möglich zu Schaden kommen, weil so ein Vertrauensbruch sehr tiefe Narben bei anderen Menschen hinterlassen können, Wunden hinterlassen können. Das weiß ich auch selber. Also ich wurde sehr häufig betrogen in meinem Leben. Ich sag mal so, das Karma hat sich ausgespielt. Ich glaube, ich und wir sind quitt. Wir sind quitt, würde ich sagen. Und ja, das war dann eigentlich immer so, dass ich eigentlich vorher zu feige gewesen bin, der Wahrheit ins Gesicht zu schauen. Und in irgendeinem ganz unachtsamen, zügellosen Moment, wo sehr häufig oder eigentlich immer Alkohol im Spiel war, hat sich das dann im Grunde genommen an meinem Verhalten gezeigt.
Ja, ich glaube auch, man müsste da einfach mal gucken, was genau sind denn gerade die aktuellen Bedürfnisse, in welchem Punkt der Beziehung befindet man sich gerade, was fehlt möglicherweise oder wie kann man das optimieren? Ist man vielleicht schon total lange zusammen und einem fehlt dieser Reiz oder ist es wirklich so, dass ich vielleicht einen Crush auf einen Arbeitskollegen oder so habe, dann sind das ja natürlich auch nochmal ganz unterschiedliche Intentionen, weil einmal sind ja auch so ein bisschen Gefühle mit im Spiel und manchmal ist vielleicht auch nur so dieses dieses körperliche Verlangen da. Und ich finde, da muss man total doll einmal in sich reinhören und auch in diese Beziehung. Woran mag das denn vielleicht liegen? Bin ich unzufrieden, aus welchen Gründen auch immer? Ist man sexuell vielleicht nicht auf einem Level, hat der eine mehr Bedürfnis als der andere oder die eine Person ist ein bisschen experimentierfreudiger, als dass die andere da mitzieht oder keine Ahnung, es gibt ja 1000 Millionen verschiedene Faktoren, warum das passieren kann, aber ich glaube, weil man das vermeiden will, jemanden zu verletzen, dann sollte man kurz erstmal die Beziehung hinterfragen.
Ja, das denke ich auch, Also einige Situationen hätte ich anders gehandelt oder einfach schneller Schlussstriche gezogen. Ne? Also ich erinnere mich zum Beispiel an meine Ex-Beziehung. Da bin ich gar nicht fremdgegangen. Stimmt gar nicht. Da habe ich mich vorher getrennt. Aber es war trotzdem eine sehr schmerzhafte Trennung für die andere Seite, weil es sehr kurz und schmerzlos war, weil ich einfach schon sehr, sehr, sehr krass, ich habe wirklich gedacht, bin ich überhaupt gar nicht fremdgegangen, sondern da habe ich mich vorher getrennt. Es war trotzdem nicht schön. Und da ist natürlich auch die Frage, wo fängt Fremdgehen an? Ne? Also Fremdgehen ist ja eigentlich erst einmal offensichtlich, wenn man wirklich Körperkontakt mit einer anderen Person hat oder auch irgendwie schriftlichen Kontakt oder Gespräche, aber irgendwas muss ja irgendwie sein, woran man das messen kann. Aber in der Beziehung bin ich zwar nicht physisch fremdgegangen, aber derjenige, mit dem ich etwas nach dieser Beziehung hatte, ist schon bestimmt 1,5 Monate, bevor ich mich getrennt habe, jeden Tag in meinem Kopf rumgespukt.
So, und das ist für mich das Ding. Ich könnte viel eher einen One-Night-Stand verzeihen als sowas. Das geht mir viel näher als körperlich, Sex mit wem anders zu haben. Das finde ich irgendwie weniger schlimm als auf dieser emotionalen Ebene. Wenn ich wüsste, ich würde mit meinem Boyfriend oder ich würde die ganze Zeit an wen anders denken, Alter, das tut so weh, wenn ich darüber nachdenke und mich in diese Situation hineinversetze. Während ich denke, dass voll viele Leute einfach manchmal besoffen, vielleicht total horny sind und dann einfach kurz zack, zack, aber irgendwie, weiß ich nicht, ist das für mich dieses Emotionale.
Aber ich finde das auch, also ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, wenn man irgendwie horny ist und mal gerade zack, zack macht, also ich kann da nur für mich sprechen, sowas würde mir nicht einfach so passieren. Also ich bin jetzt nicht in einer glücklichen Beziehung, wo ich irgendwie auch romantische Gefühle habe und alles ist gut und alles ist so und meine Bedürfnisse sind erfüllt.
Nee, das stimmt total.
Und dann bin ich gerade mal horny und mach zack, zack. Also in den Situationen in meinem Leben, wo ich was, das muss ich ehrlich sagen, wenn ich betrunken bin, dann kommt auch wirklich manchmal so die real feelings auch einfach hoch. Da sehe ich was oder stell mir was vor mit, das ist ja auch manchmal, ne, dann, ich kenne das von früher, dann siehst du irgendwen und dann legst du so all deine Wünsche, was du dir wünschst, irgendwie auf eine Person, die du vielleicht gar nicht kennst und denkst so, das ist das, wo die gedeckt werden, die mir jetzt fehlen und so weiter und dann, keine Ahnung, auf einmal knutscht rum oder so, ne? Also, das würde mir nicht einfach so passieren. Das würde bedeuten, dass ich etwas suche oder mir etwas hole, was mir eigentlich ganz geheim im Alltag fehlt.
Genau, und das kann man eigentlich ganz gut vergleichen, wenn man neu mit jemandem zusammen ist. Man ist in dieser frischen Verliebtheitsphase, man ist auf egal welcher Party, man ist im Urlaub oder sonst irgendwem, ne? Und dann hast du diesen Punkt, den kenne ich total gut, diesen Punkt, wo du dir denkst, ey, hier sind so viele schöne, coole Menschen, ne? Aber ganz ehrlich, mir fehlt der eine oder die eine. Und du kannst es eigentlich gar nicht so richtig enjoyen, weil du so dir wünschen würdest, dass genau diese Person jetzt hier wäre und es wäre alles schöner, wenn die da wäre. Und wenn man das gar nicht mehr hat, dann und einfach nur noch denkt so.
Wenn man das gar nicht mehr hat und eigentlich insgeheim ganz doll unzufrieden ist und dann bist du auf einer Party und dann siehst du jemanden oder du hast vielleicht gar keine Anziehung mehr. Alles ist eingeschlafen, du bist im Alltagstrott angekommen und hast noch keinen Weg gefunden, da rauszukommen. Und dann bist du irgendwie vielleicht auf einer Party und da ist jemand, der sich gerade genauso verhält wie du dir das wünschen würdest, gibt dir das Gefühl, besonders begehrt zu sein, interessant zu sein, gibt dir eine sexuelle Anziehung. Das ist gefährlich. Das ist ein Spiel mit dem Feuer. Also besonders Leute, die unzufrieden in ihren Beziehungen sind und noch keine Lösung dafür gefunden haben und dann Alkohol trinken oder Drogen nehmen. Ganz gefährlich. Ganz, ganz gefährlich. Mhm. Weil dann natürlich diese Lust und dieses Verlangen nach bestimmten Dingen dann halt so groß wird, ne?
Ja. Also ich war jetzt am Wochenende direkt erst in so einer Situation, ich war auf einer Feier und da waren wirklich zwei Boys, wo ich gedacht habe, mein lieber Mann, ihr seid sowas von hot und ihr könnt euch so gut bewegen und ihr habt so eine nice Ausstrahlung, das ist ja unfassbar. Und ich habe das so gedacht, ne, und habe auch so geguckt und ich war auch so ein bisschen in so einem Flirty-Modus, war alles aber im Rahmen. Und dann dachte ich aber so, oh, jetzt wünsche ich mir, dass mein Freund herkommt. Und ich war so richtig, oh, ich habe dann mir dann geschrieben, hast du Lust auch noch hierher zu kommen, ist voll cool hier. Aber nichtsdestotrotz habe ich es auch enjoyed, die voll so lustvoll anzugucken. Nicht lustvoll, sondern die einfach so lüsternd angucken. Nein, um Gottes Willen, sondern ich habe diese angeguckt und dachte so, boah, ihr seid so richtige, ja, Hotties. Love it.
Ja, aber ja. Du, also wir sind ja alle auch nur Menschen. Ich bilde mir natürlich trotzdem ein, dass mein Freund sowas niemals machen würde, ist ja ganz klar. Beziehungsweise ich würde das auch wirklich gar nicht sehen wollen, solange das alles in einem unschuldigen Rahmen ist. Und ja, ich weiß gar nicht, gibt es sonst noch irgendwas zu sagen dazu zum Thema selber fremdgehen? Wir können natürlich jetzt hier die Moralkeule schwingen und bla bla bla.
Aber also ich sag's mal so, ich habe es zweimal anderweitig probiert. Ich habe... also wenn die Beziehung so total eingeschlafen ist und ich war immer eigentlich mit Menschen zusammen, die ich wirklich vom menschlich richtig, richtig geil gefunden habe und das ist mir immer sehr, sehr schwer gefallen, mich überhaupt zu trennen und ich wollte die auch gar nicht verlieren, das ist halt auch so ein riesiger Konfliktpunkt und dann ist bei mir schon das erste Alarmzeichen ist, ich habe dann irgendwann gefragt, ob wir die Beziehung öffnen wollen, ich habe also nach einer offenen Beziehung gefragt und das kam gar nicht gut an, ich habe zweimal danach gefragt, das war keine gute Idee und dann als das abgelehnt wurde, war ich sehr traurig, aber das war eigentlich schon Zeichen genug dafür, dass ich eigentlich für was anderes bereit bin, mehr bereit bin. Mhm. Das ist halt immer das Tragische an einer Beziehung, wenn die eigentlich im Guten ist, aber wenn einfach nicht mehr, wenn da kein Feuer mehr lodert, wenn das einfach erloschen ist und man eigentlich nur noch Freunde-Modus da ist. Das ist dann halt super, super schmerzhaft und ich kann total nachvollziehen, wenn da jemand ganz doll lange struggelt, auch diese Beziehung zu beenden und dann möglicherweise aber im Kopf schon ganz viel weiter ist.
Ja, also das ist auch noch mal eine Sache, glaube ich. Wenn ich jetzt zurückblickend schaue, ich war in sehr vielen Beziehungen vorher, die entweder sehr ungesund waren oder sehr ungesund oder sehr, sehr freundschaftlich, aber trotzdem ungesund. Also doch, ich hatte schon immer eher so nicht so doll vertrauenswürdige Situationen, sage ich jetzt mal. Das heißt, dass das, was ich eben erzählt habe, auch sehr viel da reingepasst hat. Weißt du, gerade als du auch meintest, du fandest irgendwie die Leute menschlich ganz toll und so, würde ich rückblickend jetzt sagen, war das nicht immer so bei mir. Mhm. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, also ich stelle mir jetzt gerade vor, ich würde in die Situation kommen mit einem Mann zum Beispiel, den ich so schätzen und respektieren würde wie meinen jetzigen Freund. Ich glaube, oder wenn mich jemand nach einem Rat fragen würde, sage ich jetzt mal so, dann würde ich glaube ich sagen, ich glaube dann, wenn das irgendwie, ich meine, Fehler können jedem Menschen passieren, aber sogar wenn der Fehler schon passiert ist, sollte man sich immer die Frage stellen, warum ist das passiert? Und möchte, bevor ich jetzt vielleicht auch fremd gehe, möchte ich daran arbeiten, dieser Beziehung wieder mehr Feuer zu geben, weil das ist auch möglich, das vergessen die meisten Menschen. Die meisten Menschen denken, Feuer erlischt und kann nicht wiederkommen. Du kannst ein Feuer immer wieder zum Flammen bringen, wenn zwei Menschen eigentlich mal eine sehr gute Verbindung haben. Das ist mir zum Beispiel irgendwann bewusst geworden, dass ich auch ein Verhalten habe, was und immer sehr stressbelastet bin, was sehr häufig dazu geführt hat, dass ich das Feuer in Beziehungen ausgelöscht habe.
Mhm.
auch dafür zu sorgen, dass das wieder lodert und etwas zu verändern oder zu sagen, da muss ich jetzt halt gehen. Aber nicht den Weg zu wählen, eine andere Person zu verletzen.
Ja, ich will auch nicht mehr verletzen. Also ich würde das nicht wollen für mich. Ich glaube, ich würde es im Vorfeld sagen, wenn sich das ergibt. Oder spätestens danach müsste ich das sagen. Ich könnte niemals damit leben, das in mir zu behalten. Egal, ich glaube nicht. Nein, ich glaube, ich kann das nicht in mir behalten. Ich bin ein Mensch. Ich sage alles. Und deswegen ist das so, ich bin nicht gut darin, Geheimnisse zu wahren innerhalb von Beziehungen.
Das Ding an der Sache ist, dass ich habe mal so manchmal so ein bisschen so einen kaltschnäuzigen Blick auf mich selber. Ich kann es halt gar nicht beurteilen, weil ich halt Situationen von früher kenne, wo ich mit jemandem zusammen war, der mir gegenüber auch die ganze Zeit nicht ehrlich war, wo, wenn ich ein Handy durchsucht hätte, ich immer irgendwas gefunden hätte. Bedeutet, wenn von meiner Seite mal was passiert ist, dann war es so, ja, es ist doch eh alles total toxisch hier. Weißt du, wie ich das meine?
Okay. Ja,
das
nein,
ist halt
das
so,
ist
wie ich das im Blick
anderes.
Hatte. Aber ich kenne nicht eigentlich die Situation, dass ich jemandem fremdgegangen bin, der voll unschuldig und nett ist und ich dann ein schlechtes Gewissen kriegen könnte. Weißt du, die Situation kenne ich gar nicht. Das wäre ja so, als würde ich jetzt meinem Freund fremdgehen. Da kann ich mich gar nicht reinversetzen. Überhaupt gar nicht. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlen würde, dann daneben zu sitzen.
Ich hatte die Situation mal, da war ich gar nicht zusammen, ich bin zweigleisig gefahren. Ich habe quasi zwei Typen gedatet. Der eine fand mich eigentlich nur so mittelcool, also es war einfach nur so datemäßig, und der andere fand mich richtig, richtig gut. Und ich habe mich aber mit beiden getroffen, weil es war überhaupt nichts Offizielles so, ne? Und da habe ich mich schon kurz arschig gefühlt. Jetzt so Nachgang fällt mir das wieder ein und denke mir nur so, oh, okay, Samira, halt mal gerade ganz kurz bitte dein Maul.
Es kommt, glaube ich, ganz doll auf die Lebenssituation an. Auf die
Aber
Gefühle
ich war 19, Leute. Ja, also ganz ehrlich,
also ich würde
das
sagen,
ist 100
Leute,
Jahre her.
Ich würde sagen, Leute, mein Fazit wäre, Fehler passieren. Ich habe schon sehr viele Fehler in meinem Leben gemacht. Trotzdem finde ich es sehr, sehr erstrebenswert, zu versuchen, andere Menschen nicht zu verletzen und im Optimalfall einfach auseinanderzugehen. Es ist immer sehr, sehr schmerzhaft, verlassen zu werden. Aber der Vertrauensbruch, wenn du...
Oh mein Gott,
boah,
das tut
also
mir
ich
jetzt
weiß,
schon im Herzen weh, wenn du... Ja, das ist so schlimm.
Ey, ich weiß. Also, das ist jetzt diese Beziehung, die ich aktuell habe, ist die einzige Beziehung, in der ich nicht betrogen wurde. Und ich war, das hat mein Herz früher einmal zerfetzt.
Ja, Mann.
Das macht so viel mit einem. Auch diese Bilder im Kopf, wie du dir das vorstellst. Ich weiß noch, wie das wie ein Film die ganze Zeit in meinem Kopf ablief und so tiefe Wunden in mir zurückgelassen hat, weil das ja auch so ein Gefühl hervorruft. Das ist ja auch so ein Ego-Gefühl, ne? Im Sinne von, in dem Moment, wo du das getan hast, war ich dir egal. Oh Gott, es hat so schlimme Gefühle einfach hervorgerufen.
Und ich bin dann ja auch noch so ein kleiner Psycho. Ich möchte ja die Details wissen. Ich würde so lange hängen. Was genau ist da geschehen? Was ist da genau geschehen? Weil ich glaube, in meinem Kopf ein Gerüst zu haben, um das dann einordnen zu können. Was ist weniger schlimm als das andere? Aber das macht gar keinen Sinn, denn am Ende zerlegt mich alles, jedes Detail. Und das ist ganz, 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 ganz furchtbar.
Naja, du willst Sicherheit, weil es so, wie du dir vorgestellt hast, wie die Beziehung ist, wie du jemandem vertraut hast, weil ihr was abgesprochen habt, wobei ich finde, dass in monogamen Beziehungen eigentlich viel zu wenig abgesprochen wird von Grenzen und so.
Mhm.
Also, ne, was ist eigentlich so schlimm für den anderen? Das würde eigentlich sehr viel Stress in anfänglichen Beziehungen rausnehmen, wenn man das von Anfang an klären würde. Was sind eigentlich Sachen, die für dich gar nicht gehen? Was sind Sachen, die dich voll verletzen und so? Weißt du, dass das so jeder vom anderen weiß? Irgendwie dadurch, dass Monogamie so der Standard ist, macht man das irgendwie gar nicht. Als würde es so ein offizielles Regelwerk geben.
Ja.
Einfach richtig komisch eigentlich. Und ich glaube, wenn du dann denkst, jemand würde etwas nicht machen und er hat das dann doch gemacht, dann weißt du auf einmal nicht mehr, wo ihr steht, wo du stehst. Also alles ist irgendwie in zwei. Und wenn du dann diese ganzen Details kriegst, ich kann das voll verstehen, ich war nämlich auch so, dass ich dann alles wissen wollte, dass ich dann dachte, ich könnte das verstehen und Sicherheit zurückerlangen.
Ich weiß, wie du das meinst, aber ich versuche dir ganz kurz meine Perspektive zu erklären, okay? Wenn mir dann quasi gesagt wird, ich habe dich betrogen, und dann würde ich natürlich erstmal richtig geschockt sein, dann würde ich fragen, warum, mit wem und wo? So, und dann würde ich diese Details erstmal erfragen. Und für mich gibt es einen kleinen, feinen Unterschied, ob es ist, nachts um 5 Uhr im Club auf dem Klo, quasi zack, zack, bumsi, bumsi. Oder ich bin da hingefahren, wir haben uns getroffen und wir hatten Sex im Bett. Das ist für mich ein riesiger Unterschied.
Das würde für mich keinen Unterschied machen.
Doch, ich glaube, dass im Club, das würde mich, weiß ich nicht, dieses Romantische, weißt du, ich will keine Romantik dann, also ich finde, Romantik macht das Ganze irgendwie dann nochmal schlimmer.
Nee, darum geht's mir irgendwie gar nicht. Es ist eigentlich für mich gar nicht so wichtig, was mit dieser anderen Frau passiert ist oder wer das ist oder wo das war oder wie die das gemacht haben, sondern in meinem Kopf geht's eigentlich hauptsächlich um den Punkt, dass jemand in seinem, dass mein Partner in seinem eigenen Kopf in dem Moment auf mich geschissen hat und beschlossen hat, dass es okay ist, diesen Pakt, den wir haben, zu brechen und in Kauf zu nehmen, mich zu verletzen,
auf jeden Fall.
Als wäre ich unwichtig. Wichtig. So, das wäre, glaube ich, das, was mich hart ficken würde, Alter. Oh. Richtiger Upper hier. Ich versetze mich in die Situation rein und merke schon und krieg schon selbst so Schmerzen.
Könntest du das verzeihen, wenn du betrogen wirst jetzt?
Ich wurde ja schon mal betrogen. Ich wurde in meiner letzten Beziehung sehr, sehr stark am Anfang bezogen. Ich glaube, ich habe diese Geschichte schon mal erzählt. Da haben wir über übernatürliche Momente gesprochen. Da habe ich erzählt, dass ich abends so ein intuitives Gefühl hatte und dann am nächsten Tag die große Beichte bekommen habe, obwohl alles richtig rosarot noch war.
Mhm.
Und das war richtig krass für mich. Also das habe ich damals verziehen. Aber das war nicht so eine Entscheidung, wie ich verzeihe dir das jetzt, sondern das war, ich möchte mit diesen Menschen zusammenbleiben, aber ich habe Qualen gelitten. Ich habe wochenlang, ich weiß noch, da bin ich Pizzataxi gefahren, wochenlang habe ich dieselbe CD rauf und runter gehört und ich kriege immer noch Bauchschmerzen, wenn ich diese, es war das irgendein Album von Flyleaf, so Christian Rock, habe ich immer gehört beim Autofahren. Und dann, ich habe so viel geheult und ich habe alles Mögliche versucht, um dieses Gefühl wegzukriegen. Ich habe mir jedes Detail erzählen lassen. Ich habe dann von meinem Freund, ich war auch noch sehr klein, muss ich sagen, da war ich auch 19.
Deswegen, das würde ich jetzt nicht so ganz gleichsetzen mit, wenn du jetzt betrogen worden werden würdest. Weißt du?
Mhm.
Weil wenn man mit 18, 19 einen Freund hat und man ist anderthalb Jahre oder so mit denen zusammen und es ist alles noch so total dramatisch, man wohnt zu Hause und man hat irgendwie keinen gemeinsamen Alltag, ist das für mich irgendwie ganz was anderes, als wenn man irgendwie schon jahrelang miteinander wohnt, lebt und ein Leben
so
sich zusammen aufgebaut hat.
Das ist so schwierig für mich, das vorzustellen, weil ich wirklich, ich würde nicht nur meine Hand, ich würde all meine Gliedmassen ins Feuer halten dafür, dass mein Freund mich niemals betrügen würde, weil der hat so ein hartes Commitment einfach. Das ist richtig krass, deswegen kann ich mir das irgendwie, wenn der mir jetzt fremdgehen würde, dann wäre der auf einmal eine komplett andere Person, als ich gedacht hätte. Ich war mit Leuten zusammen, wo ich wusste, da könnte ich mit rechnen. Wenn wir einen schlechten Moment in der Beziehung haben, dann weiß ich ganz genau so, du bist ein Luftikus. So, da wusste ich so, ich gebe mein Bestes, dir zu vertrauen, aber ich gebe dir so 90% meines Vertrauens. Der Rest, da gucke ich lieber nochmal genauer hin. Da wär's dann, hätte ich das einfach, aber ich muss mir das gerade vorstellen, warte.
Ich versuche mir das auch vorzustellen. Ich glaube, so jetzt gerade total naiv und unbehaftet, wie man hier so ist und redet, würde ich sagen, ich kann das verzeihen. Also ich würde das verzeihen, weil man ja nach wie vor auch die gleichen Ziele hat im Leben und irgendwie eine gute Partnerschaft hat eigentlich. Aber ich bin die nachtragendste Person der Welt. Deswegen weiß ich nicht, ob diese Beziehung es überleben würde. Weil
das ist das Ding. Also
drunter leiden würde.
Ich glaube, ich könnte das verzeihen, weil mein Freund eine Person ist, der würde sich bis an sein Lebensende wahrscheinlich so sehr selbst dafür hassen, dass das nie wieder passieren könnte. Weil das wäre immer meine große Angst, dass sowas nochmal passieren könnte. dafür, also ich weiß, dass ich sehr, sehr lange Zeit bräuchte, um das, ja, dass das heilt. Und ich weiß, dass ich dann nicht von Monaten rede. Da würde ich von Jahren sprechen. Also ich weiß, als mein Aber Freund hallo. nach anderthalb Jahren hat mein jetziger Freund mit mir Schluss gemacht. Und wir waren nur ein paar Tage getrennt. Und bis ich da wieder Sicherheit hatte, zu wissen, der will mich hier wirklich und der möchte bei mir bleiben, das hat über ein Jahr gedauert. Anderthalb Jahre, glaube ich.
Weil es sind dann ja auch nicht die Worte, die zählen. Es sind dann ja die Taten, die zählen. Und dass man immer wieder dieses gute Gefühl hat, das sich aufbaut und so. Und man kann da erzählen, der im Himmel ist Jahrmarkt und wir werden für immer zusammenbleiben. Aber das die Worte, die geben dir keine Sicherheit. Das sind am Ende die Taten und dass das auch wirklich gezeigt wird. Und das bringt die Sicherheit und das Vertrauen zurück. Und das dauert halt einfach. Und Zeit ist dann halt einfach zäh.
Das war nämlich, das weiß ich noch ganz genau, 2 Tage bevor das rauskam, dass er sich irgendwie unsicher war, weil wir eine sehr schwierige Phase hatten. Da habe ich noch irgendwie ihn drauf angesprochen, so, ich habe ein komisches Gefühl, ist alles in Ordnung, ich kriege komische Vibes und er hat mir versichert, dass alles in Ordnung ist. Und dieses Gespräch hat wie ein Echo über Monate in meinem Ohr gehallt, weil ich immer dachte, egal wenn ich jetzt frage, es könnte ja wieder eine Lüge sein.
Ja, das weißt du? Ganz viel mit dem Vertrauen, 100%, ja.
Dementsprechend, aber das muss ich dazu sagen, er hat sich's wirklich doppelt und dreifach hat er mir geholfen, dieses Vertrauen wieder aufzubauen. Also da muss ich wirklich sagen, ja, das war wirklich richtig cool. Wie ich habe immer wieder dasselbe Gespräch angefangen. Ich war immer und ich wurde ja nicht mehr betrogen, sonst wurde mit mir Schluss gemacht. Guck mal, wie das schon bei mir reingehauen hat, ne? So Verlustängste zu kriegen einfach, dass jemand einfach wieder über Nacht weg ist, obwohl er mir vor kurzem noch gesagt hat, alles gut. Und er hat immer wieder dieses Gespräch mit mir geführt. Ich war wie so eine, weißt du, wie so eine Freundin, die Liebeskummer hat, die dir jeden Tag dasselbe erzählt, 2 Jahre lang. So eine Person war ich. Ja, aber dementsprechend, ich glaube, ich würde es verzeihen, aber ich wäre auf jeden Fall, man müsste sehr lange Zeit, wahrscheinlich 2 Jahre lang, sehr nervige Gespräche mit mir führen, weil ich so unsicher werden würde.
Ja, verstehe ich total. Puh, Jaco, das war irgendwie eine schwere Folge, ne?
Also ich finde, die hat sehr leicht angefangen und ist jetzt wirklich so in so einem krassen Downer geendet, aber wie willst du dieses Thema leicht aufarbeiten? Das geht gar nicht. Das wäre auch voll unehrlich.
Das erreicht uns auch immer wieder. Fremdgehen, Liebeskummer haben, verlassen werden. Das sind die top meistgefragten Zettel. Und wir haben das alles auch irgendwie schon mal abgearbeitet. Und wir machen das immer mal wieder. Aber ganz oft können wir das halt auch nicht immer wieder aufgreifen. Deswegen, die Frage war jetzt ja eigentlich, wie wäre es, wenn wir selber fremdgehen würden. Aber das Thema ist ja viel weiter gerade geworden. Aber das Interesse ist einfach da, weil es halt irgendwie jeden Mal betrifft. Das Interesse ist da.
Jeder hat vielleicht mal einen eingeschlafenen Fuß in einer Beziehung und wünscht sich ein bisschen mehr Aufregung und sieht irgendwo was anderes. Dann kennt jeder mal die Angst, was er finden könnte, vielleicht im Handy des Partners in der einen oder anderen Beziehung. Ich glaube, unterm Strich würde ich immer sagen, Ehrlichkeit und Offenheit ist wirklich so wichtig an Beziehungen arbeiten und sucht euch Leute, denen ihr vertrauen könnt, denen ihr glauben könnt, die euch die Wahrheit sagen. Ich glaube, das ist schon. Und Leute, die sich auch ein bisschen committen können.
Ja, und Leute, die die ganze Zeit ein Heimlichkeitsspiel spielen und hintenrum irgendwie andere Sachen am Laufen haben, die sind einfach nicht cool. Und dann ist es vielleicht noch nicht die richtige Person.
Ja, das sind das gibt's ja ganz viel, ne? So Leute, die so emotional unavailable sind, sich nicht committen können und sowas. Ist was anderes als offene Beziehung, ne? Da kann ich nichts zu sagen, da kenne ich mich überhaupt nicht mit aus. Da geht's ja auch eigentlich darum, ehrlich und offen zu sein, um eben, dass keiner verletzt wird. Im Optimalfall wird halt kein Mensch tief verletzt.
Richtig, das ist das Wichtigste.
Ja, kann trotzdem mal passieren. Aber wir können uns ja alle Mühe geben. Sind alle Menschen, haben alle Triebe und manchmal Gedanken, die wir nicht haben wollen, die aber einfach da sind, weil wir Bedürfnisse haben. Aber man kann sich ja Mühe geben, das Richtige zu tun. Damit wir das Ganze auch nochmal moralisch abschließen hier.
Das ist ein sehr schöner Abschlusssatz gewesen. Jaco, ich bedanke mich recht herzlich an dieser Stelle für dieses schöne Gespräch. Ich freue mich, dich am Wochenende zu sehen. Und ich würde mich natürlich total freuen, wenn ihr uns vielleicht eine Bewertung, eine positive bei Spotify dalasst oder auch bei iTunes, wo auch immer. Da freuen wir uns sehr. Und und würde mich dann verabschieden und sagen, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Macht's gut, ihr süßen Hasen.
Tschüss.
Tschüss.